Gewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo Internet, willkommen bei Binärgewitter Talk Nummer 66. Felix wird Ihnen heute präsentiert von
Tor Energy.
Flydie wird Ihnen präsentiert von
deiner Mutter.
Und ich werde präsentiert von Nestlé, weil das auch eine böse Firma ist. Gar nicht so lange vorneweg, sondern geht direkt los in eigener Sache. Wir haben Passenger, Heroku, Ruby Deployment Sachen gebaut und unsere Webseite wird jetzt von Passenger ausgeliefert, was ganz cool ist, obwohl sie auf Heroku läuft. Ihr werdet wahrscheinlich gar keinen Unterschied merken, aber sie ist ein bisschen schneller jetzt.
Und ist einfach immer noch super schnell und super responsive.
Super schnell. Responsive vielleicht gar nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier...
Weiß nicht, was du nicht...
Wenn ich hier so mache?
Ja, ein bisschen. Naja. Minimal.
Ich habe es noch nicht auf dem iPhone bedienen können.
Ja.
Von daher ist das okay.
Also...
Auf jeden Fall haben wir jetzt, wir haben mehr Tests als beim letzten Mal. Wir haben jetzt einen Test, der den Feed Validator anwirft und schaut, ob unser Feed validated. Und, wir sind jetzt über 800 Flatters, habe ich gerade gemerkt. Wahrscheinlich, weil irgendjemand vorher gesagt hat, wir sollten es doppelt flattern.
Hat er einfach gemacht und das finde ich in Ordnung.
Also. Das ist cool. Okay, auf jeden Fall, das läuft immer noch eigentlich ganz dufte und wenn wir jetzt Sachen pushen, dann werden die jetzt auch getestet und dass der Feed nicht kaputt geht und überhaupt und alles super happy, joy.
Ist doch schön.
Blast from the past.
Genau, ich habe jetzt nochmal ein bisschen Zeit gehabt, mit dem Raspberry Pi rumzuspielen und nachdem irgendwie RaspBMC nicht mehr booten wollte.
Was hast du damit gemacht?
Ich weiß es nicht, angemacht. Das ist eine fucking SD-Karte. Ich habe da nichts drauf gemacht.
Bis auf diese ganzen Sachen, die sie kaputt gemacht haben?
Ich weiß es nicht.
Ist Linux passiert.
Ist Linux, ja. Das frickelt einfach.
Jedenfalls, der wollte nicht mehr booten. Der ist irgendwie aus diesem Bootscreen ist er nie wieder rausgekommen.
Aus welchem?
Aus dem, wo kurz das RaspBMC-Logo oben links kommt. Und also ich denke, das ist einfach der... Da würde man normalerweise den Kernel booten sehen, wenn die nicht so einen scheiß Bootscreen reingemacht haben, hätten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann installiere ich gleich mal OpenELEC. Installation ist deutlich schmerzfreier, weil man muss einfach ein fertiges Image auf die SD-Karte schreiben mit DD, statt erst mit DD was auf die SD-Karte zu schreiben und dann einen komischen Installer auf dem Raspberry Pi selber laufen zu lassen. Was irgendwie nicht so richtig viel Sinn macht. Ist vom UI her deutlich flotter, reagiert deutlich besser. Dafür ist die Settings-App, mit der man so WLAN-Konfiguration und sonst was einstellen kann, ziemlicher Scheiß. Also das tut zwar schon so fürs Nötigste, aber man kann halt jetzt irgendwie, wenn man sein WLAN einträgt, man kann nicht danach scannen und sagen, ja komm, zeig mir mal die WLANs, die du gerade empfängst an. Der übernimmt die Einstellung auch nicht sofort, sondern man setzt irgendwie die Einstellung in dieser App und dann muss man neu starten, damit da überhaupt was übernommen wird. Und ich bin da irgendwie stundenlang davor gesessen, hab mich gefragt, warum findest du mein WLAN? Ich habe 10-mal das Passwort neu eingegeben, weil ich gedacht habe, ich habe mich vertippt, aber tatsächlich sollte man da wissen, dass man rebooten muss. Ansonsten läuft ganz gut aktuell so. RaspBMC ist halt auch so ein bisschen doof, weil das ist irgendwie so, wird hauptsächlich von einem Menschen entwickelt, der dann selber irgendwie 19 und Student ist, da weiß man halt auch nicht, wie lange geht es noch, bis der mal irgendwie im Studium fertig ist und einen richtigen Job hat oder so. Und bei OpenELEC sind es halt deutlich mehr Leute und da ist halt auch der Entwicklungsprozess
gibt's zumindest... Ist nicht sogar OpenELEC Pro oder sowas?
Das weiß ich nicht.
Irgendwie die Super Bonus Special Edition?
Das weiß ich nicht.
Oder verkaufen die Hardware dazu? Irgendwas war da auf jeden Fall,
die Geld gemacht haben. Ja. Also, ist auch sympathischer, weil der Bugtracker und so Geschichten halt auf GitHub sind, im Gegensatz zu RaspBMC.
Den sie dann hart ignorieren oder benutzen sie ihn wirklich?
Ich glaube, den benutzen die tatsächlich.
Gucken, wo war denn das Ding, wie die Geld gemacht? Buy a System. Ah, okay, die haben mit Hardware, glaube ich, Geld gemacht.
Jo.
So wie ich das verstanden habe.
Ist ja ganz nett. Also ist auf jeden Fall ein ganz, ganz nettes Tool. Was auch so ein bisschen gefrickelt ist, man muss dann erstmal, wenn man jetzt den Raspberry Pi ein bisschen übertakten will, dann muss man da halt im Gegensatz zu RESPMC, wo man das in dieser Config-App machen kann, muss man sich erstmal per SSH einloggen, dann ein bestimmtes Volume neu mounten mit Read-Write-Rechten und dann kann man irgendwie halt per SSH eine Config editieren, was halt bei RESPMC dann deutlich weniger schmerzhaft ist.
Ja, also ich fand das relativ wenig, was du überhaupt machen kannst. Du hast doch, glaube ich, keinen richtigen Packager.
Also nee, ich glaube, der hat dieses
IPKG, aber der kann halt auch gar nichts einfach.
Ja, der war immer ein bisschen kreblich.
Das ist einfach super, super kacke.
Ja, aber weißt du, das ist so die Media-Kiste von meiner Freundin, die guckt da halt Videos und die benutzt den eigentlich nur übers UI und da ist es egal, die will da eh keine Pakete installieren und die einzigen Add-ons, die installiert, das ist im XBMC direkt und das geht ja über die UI alles und ja.
Na gut, wenn es funktioniert.
Ja, aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, OpenELEC ist schon ganz gut, aber in der Benutzbarkeit ist es noch so ein bisschen, naja, da war RESPMC ein bisschen weiter vorne, weil man es halt einfach viel über die eigentliche UI machen kann und nicht noch irgendwie rebooten und per SSH Sachen editieren musste oder sowas. Zudem gab es, glaube ich, auch mal einen komischen Bug, dass man keine WLAN-Passworte, die Leerzeichen enthalten, benutzen kann.
Was total Sinn macht einfach.
Ist irgendwie auch doof. Aber ja. Ja, läuft soweit ganz gut. Und ich werde jetzt demnächst mal gucken, ob ich mir da irgendwie so einen Infrarotempfänger-Gedöns ranlöten kann. Damit man den dann mit einer Fernbedienung bedienen kann.
Da fand ich ja immer noch dieses Flirk. Was habe ich mir da geholt?
Ja, irgendwie sowas.
Flirk.tv, den benutze ich immer noch.
Das ist auch so ein USB-Nupsi, oder? Auf jeden Fall haben, weil du willst nicht dieses ganze Lurk-Zeug haben.
Das genau, den Flirk, so machst, hart den Flirk machst du ran und der tut dann sowas, wäre eine Tastatur. Ja. Und du kannst ihn eben dann irgendwie so am Mac irgendwie das Setup machen. Ja. Dann hast du deine normale Bedienung, Fernbedienung, die auch einen Fernseher steuert. Meist hast du da oben so drei Tasten, wo du so DVD, Fernseher, irgendwas. Und dann schaltest du einfach auf DVD um und programmierst den und kannst dann das komplette XBMC-Layout mit diesem Flirk-Ding machen.
Kannst du auch Tasten senden, quasi von diesem Flirk-Ding?
Ich glaube nicht.
Da habe ich nämlich einen Use Case und der ist noch nicht fertig.
Ja. Also es kostet irgendwie 22 Euro.
Ja.
Dollar meine ich.
Also aber nur Empfänger.
Also nach dem, was ich gesehen habe, gibt es da halt schon die Möglichkeit, du kannst dir halt so eine Infrarot LED draufstecken, so ein Infrarot-Empfänger. Mhm.
Und dann musst du nur den Kernel neu bauen.
Nee, muss man nicht. Das ist in den ganzen Scheiß schon eingebaut.
In OpenELEC?
Ja.
Ja, nur da, wenn du das Ding nämlich normal benutzt, dann musst du dir den Kernel neu bauen.
Ja, ja, dann schon. Aber die Patches dazu sind da schon drin, dass das halt mit Lyric-Daemon funktioniert.
Das ist voll gut, weil du willst es sonst nicht selber machen.
Ja.
Ja, also das Flugzeug war ich auch mal versucht und das war immer der letzte Scheiß, denn die fangen Config-Dateien irgendwie komisch anpassen. Mhm. Und also deswegen ganz froh, dass ich das Ding hatte.
Jo.
Kann man lassen.
Ja, was zahlt man da Versandkosten?
Geld. Ich glaube nichts. Das Ding kommt ja irgendwie in den Brief, weil es so fucking klein ist. Mhm. Und da gibt es auch einen Coupon irgendwie, wo du dann quasi gratis Versand kriegst. Mhm. Also du kriegst es nochmal $5 billiger. Also habe ich damals. Was ganz cool war. Also das kann ich empfehlen, weil es halt wenig Stress ist.
Jo.
Schön.
Der ist, glaube ich, keine schlechte Sache.
Ja, ich muss überlegen, vielleicht will ich auch meinen
verkaufen. Ja, aber ich meine, wenn es dabei ist.
Wenn du nicht brauchst, kannst du mir ja auch
mal ausleihen. Wenn du den Kernel nicht neu bauen musst, dann kannst du das natürlich auch probieren.
Also ich würde es halt mal probieren, weil es ist halt so ein bisschen Bastelei. Ist ja auch mal ganz nett, wenn ich mal wieder irgendwie ein bisschen Zeit hätte. Jetzt noch ein paar Wochen, dann ist meine These rum und dann.
Weil auch mit dem Teil wirst du an deinem Linux basteln müssen.
Jo.
Das hilft alles nix. So, zum Toten der Woche.
Richtig.
Ja.
Wir haben viele.
Wir haben ganz schön viele Tote.
Sind alle tot.
Der erste kommt von mir, sind die Tarnhasen. aber also die sind noch nicht tot, aber bald sind die alle sind tot.
Alle tot.
Weil diese komischen Hasen, der weiße Schneeschuhhase, die werden von wirklich allem gegessen, was rumläuft.
Die sind
wirklich
auch alles.
Die sind auch bestimmt.
Wenn sie klein sind, werden sie von Eichhörnchen gegessen.
Das ist echt unpraktisch.
Ja, ist sehr unpraktisch. Und normalerweise ist das ganz cool, weil die denken sich dann, ja klar, im Winter wird mein Fell einfach weiß und im Sommer wird es dann so braun und dann sieht mich keiner mehr. Nur, dass irgendwie Winter nicht so lang war und jetzt ist so ein quasi, war dann irgendwie schon wieder Sommer und dann laufen die rum, aber sind weiß. Also die sind dann so im Wald das Einzige, was komplett weiß ist und die sterben nun.
Ja, im Gegensatz hier.
Klimaveränderung.
in Süddeutschland, wo es einfach scheiße kalt ist die ganze Zeit und keinen Sommer gab.
Finde ich gut.
Bis auf irgendwie 2 Minuten.
2 Wochen.
Ja, dann. Es gab ja schon ein paar Wochen Sommer. Bisschen.
Muss reichen.
Klar.
Muss
und reichen. Jetzt aber wieder vorbei.
Genau. Ja. Tarnhasen sind tot.
Mhm. Tarnhasen. Ich muss mal kurz bei dir mit reinschauen, weil mein Computer gerade bootet.
Ach so, hast du deinen Computer kaputt
gemacht? Das nächste ist eh von Pleite.
Genau, das nächste Tarnhasen ist eh von mir. Ja, ich war bis jetzt User von MyOpenID als OpenID-Provider und das ist so ein Dienst, der von einer Firma namens Genrain oder... Wie spricht man das aus? Generate, angeboten wird. Und da habe ich jetzt letztens irgendwie E-Mail vom CEO bekommen, der gemeint hat, wird eingestellt. 1. Februar 2014 gibt es nicht mehr und sucht er doch mal was anderes.
Ja, aber auch ein bisschen irgendwie traurig so. Ja, ja. Wir wollten ja eigentlich so Identity-Management-Zeug, aber dann irgendwie wollte es keiner.
Ja, das Ding ist halt, das
ich weiß gar nicht, wofür braucht man das?
Ich habe, um sich irgendwo einzuloggen.
Ja, aber ich habe mich bis jetzt irgendwie immer geschafft, nicht mit OpenID einzuloggen.
Ja.
Aber du willst ja OpenID, weil du dann kein Passwort bei denen hast.
Also theoretisch wäre das ja ganz cool, auch weil man dann halt sagen kann, ja okay, ich habe irgendwie sicheren Single Sign-On für mehrere Dienste, aber das macht's, wenn ich ständig Angst haben muss, dass mein OpenID-Provider hops geht und nicht weiter existiert.
Das ist ja egal. Also normalerweise hast du es ja auf deiner Domain und nur so einen Header oben drin und so einen Meta-Header, Meta-OpenID-Server und zeigst den irgendwo hin. Also meine OpenID ist marksegar.de.
Ja, hatte ich jetzt nicht so gemacht, sondern ich habe halt dann direkt den MyOpenID-Account benutzt. Ja,
gut, das ist dann.
Also ich habe mir jetzt, ich habe OpenID eigentlich eh nur bei Stack Overflow benutzt.
Mhm.
Und da habe ich mir jetzt einfach bei Stack Exchange direkt einen OpenID-Account geholt und ist gut genug.
Meine Betrachtung ist marksegar.de sowieso down, von daher geht es eh nicht mehr bei mir.
Ja, der down.
Also ich weiß nicht, diese Single Sign-On-Geschichten bin ich jetzt nicht mehr so richtig überzeugt von, muss ich sagen.
Also OpenID klappt immer noch wunderbar.
Ja, Google-Zeug tut er auch.
Ja, Google-Zeug oder irgendwie Facebook oder so, aber ich will halt auch nicht alle meine Dienste an Facebook-Account oder an...
Ja, dann nimmst du fucking OpenID und tust dir einfach in deinen HTML-Header das rein. Und dann geht's.
Genau, sollte ich mal tun.
Richtig. Also ansonsten benutzt halt immer noch keiner, weil die meisten machen es dann auch so, ja, du hier klicken, um mit OpenID einzuloggen. Und das Einzige, was sie halt machen, ist, sie nehmen die E-Mail, den Namen, den du damit übermitteln kannst und füllen dir quasi das Formular voraus und sagen, hier, und jetzt legt dir einen Account an. Also, das ist nicht der Gedanke.
Und dann, trag doch jetzt mal deine E-Mail-Adresse ein, damit wir dir irgendwas schicken können oder
dann
so.
Ja, dann musst du quasi, du loggst dich dann mit OpenID ein, aber machst dir quasi einen Account bei denen trotzdem, was ja eigentlich nicht sein muss.
Ja, und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, im Zweifelsfall ist es mir dann, ich benutze eh OnePassword, im Zweifelsfall ist es für mich viel einfacher und bequemer, mir für jede Seite einen einzelnen Account zu generieren, statt mich da dann Gedanken zu machen, oh, bin ich jetzt auf dieser Seite mit meinem Facebook-Account eingeloggt oder mit meinem Twitter-Account?
Deswegen
oder
benutzt du deine eigene Domain, Flydie. Du hast dann einen OpenID-Account.
Hast du eigentlich gelernt bei uns?
Tja.
Echt.
Flydie. Du bist quasi so
wegen
wie alles
bin ich
Gold.
Jetzt im Single-User-Mode.
Richtig, du bist quasi auch so, dann kannst du gar nicht über alles Gold von Deutschland reden.
Nee, kann ich nicht.
Was hast du schon wieder gemacht?
Felix. Mein Computer sagt die ganze Zeit irgendwie, dass ich mein File-System mal checken soll. Habe ich gedacht, mache ich das jetzt einfach.
Und?
Ja, habe ich jetzt gemacht und jetzt reboote ich.
Ach so, okay.
Aber jetzt erzähl doch, alles Gold von Deutschland ist Tote der Woche.
Ja,
weil Deutschland hat mal wieder nachgefragt, ob sie mal das ganze Gold sehen können, was sie in den USA gelagert haben.
Könnte ich.
Richtig, weil es ist irgendwie keine gute Idee, all dein Gold bei dir zu lagern, weil wenn dann was ist, hast du kein Gold mehr.
Ja, zum Beispiel.
Und deswegen
wenn
haben die es
die
überall.
Sonne schmilzt
so,
oder sowas.
Genau,
ist natürlich unpraktisch.
Überall über die Welt verteilt. Und die Amis bieten da irgendwie so Sicherheitslagergeschichten an.
Ja, mit Sicherheit nicht mehr da.
Richtig. Wir haben mal gefragt dann neulich.
Ja, genau. Das Gute ist halt, sie haben das gefragt und dann haben sie gesagt, können wir nicht sagen, weil Security oder so. Und dann haben sie gesagt, okay, dann schicken wir irgendwie 2 Leute hin nach Deutschland, also von Deutschland. Die sind da wirklich hingeflogen für 2 Tage. Sind dann halt da hingegangen und haben dann gesagt, okay, jetzt wollen wir altes Gold sehen. Und die haben gesagt, können wir nicht machen, weil Security und ihr könnt diesen einen Schrank mit Gold sehen.
Ihr könnt diesen einen Gold, wir haben diesen Goldbarren, der
ungefähr,
ist deutsch.
Ungefähr so.
Also 5, 6 Stück, so das repräsentiert quasi euer Gold.
Das ist quasi ein Teil.
Und dann haben sie gesagt, ja, wir wollen aber alles sehen. Und die sagt, nee. Und dann sind sie wieder gefahren. Und das, also es gibt relativ feste oder relativ starke Vermutung, dass es das Gold, was wir da gelagert haben, eigentlich gar nicht mehr gibt.
Ups.
Also quasi all das
so
Gold ist.
Sorry.
Und das Dreiste ist halt, du zahlst quasi Miete, dass du dein Gold da lagerst. Aber das Gold ist ja nicht da, das heißt, du zahlst Miete für was, was dann nicht mehr gelagert wird eigentlich.
Ja, dumm gelaufen.
Unpraktisch. Aber bestimmt kriegen wir bald unser ganzes Geld wieder. Bis 2020 oder sowas war das, das steht, glaube ich, in dem Artikel.
Ja, es ist
bis
wohl wann auch extrem sie das ganze schwer, Gold so wieder zurückbekommen. Unendlich viel Tonnen von Gold irgendwie zu verschiffen oder irgendwo hinzumachen.
Ja, das ist halt blöd.
Alle Leute wollen das fucking Gold haben.
Weil halt ganz schön fucking viel Gold.
Und wenn das Schiff irgendwie untergeht, wäre das gar nicht so gut, ein Schiff voller Gold untergehen zu lassen.
Ja.
Dann lieber ein Schiff voller Käse. Quasi.
Schwimmt wenigstens.
Ja, richtig.
Ein Schiff voller Käse.
Init 1, Init 6 manchmal.
Genau.
Machst du ja alles bitten.
Vorsicht, Quadrocopter.
Das ist kein Quadrocopter, das ist ein Helikopter tatsächlich.
Macht nichts.
Macht nichts.
Ja, da hat sich einer beim Fliegen mit seinem Helikopter selber getötet.
Ja.
Selber?
Er hat sich quasi fast damit geköpft.
Er hat irgendwie einen harten Trick damit gemacht und hat sich diesen, und das ist halt auch so das, so ein größerer Heli, der so Verbrennungsmotoren und so Geschichten hat, und der ist sich damit selber gegen den Kopf geflogen.
Und das hat ihn hart, also es hat ihn hart skalpiert einfach. Nein, ohne Scheiß ohne Scheiß. Und deswegen, also wenn ihr da diese ganzen Spielzeuge habt, denkt dran, ihr könnt damit immer noch Leute köpfen.
Ja, lieber keine Leute köpfen.
Lieber keine Leute köpfen und nicht Toter der Woche werden.
Ja. Ja, lame, ne?
Ja, unpraktisch auf jeden Fall.
Viel. Sehr unpraktisch. Und Manson Whitlock ist mit
96 Jahren gestorben.
Wer zum Teufel?
Das ist der erste oder der zuerst angefangen hat, Typewriter zu reparieren und jetzt immer noch lebt. Also der älteste
Schreibmaschinen.
Und der ist jetzt vor kurzem verstorben. Und der hat irgendwie 200.000 Schreibmaschinen repariert. Und das ist schon eine krasse Aufgabe einfach. Eine krasse Lebensaufgabe.
Boah.
Ja.
Kann man nichts machen. Was wesentlich eindrucksvoller als Schreibmaschinen reparieren ist, ist ja Horst E-Books.
iPhones reparieren zum Beispiel.
Auch. Aber Horst E-Books hat fucking eine komplette Campaign-Speech irgendwie getwittert, nur wusste das keiner, und da hat jetzt irgendjemand mal in die richtige Reihenfolge gebracht.
Ja.
Und dann geht's.
Ich glaube, das wusste Horst E-Books auch nicht.
Nee, aber wirklich so verteilt irgendwie, also der wusste auch nicht, also der hat es nicht so absichtlich gemacht, sondern das ist irgendwie 3. Juni 2012, dann 5. Oktober 2011, dann 12. Oktober. Aber es ist wirklich, irgendjemand hat es geschafft, da eine Campaign-Speech draus zu bauen. Die auch richtig
wurde denn auch gesprochen quasi?
Nee, nur so mit den ganzen Twitter-Embeds. Also das sind quasi irgendwie 50 iFrames untereinander.
Ah, sehr gut. Und das endet mit My name is Galvin Shoebridge and I'm an electric vehicle.
Ich finde, das macht total viel Sinn.
Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr lustig.
Ist auf jeden Fall sehr gut, wenn ihr die Haus E-Books Campaign Speech lesen wollt.
Auf jeden Fall.
Das ist total gut. Tumblr der Woche.
Ja. Wir haben einmal die Regierungs-GIFs.
Ja.
Endlich.
So,
hast du endlich eingesehen, auf die wahre Seite der Macht zu kommen.
Ja.
Richtig.
Kann man sich lustige GIFs angucken über Dinge, die Regierung tut.
Über unsere Regierung.
Also
unsere
es ist Regierung. im Grunde so wie DevOps Reactions oder keine Ahnung.
Ja.
Ja, aber das ist, keine Ahnung, lustige GIFs einfach.
Lustige GIFs.
Also ich finde, das, was auch dazu steht, ist nicht so super.
Ja, ne, weiß nicht. Ist okay. Ja.
Ist okay,
der,
genau.
Der zweite Tumblr, wesentlich cooler.
Wesentlich und Merkel wesentlich Raute. Origineller. Nicht nur lustige GIFs, sondern einfach Merkel Raute. Ja. Nämlich, es gibt dieses eine riesige Poster von Merkel, wo sie die Raute macht oder die Vagina, wie sie auch genannt wird.
Mhm.
Dort wurden dann lustige Charaktere drüber geschubt, die auch diese quasi Handpose machen könnten.
Richtig. Und also das ist jetzt echt Merkel-Raute. Wie viel sind wir jetzt? Über 100, glaube ich schon.
Aber auch echt viele lustige dabei, muss man mal sagen jetzt.
Richtig. Gerade einer meiner Lieblinge ist ja der Bernd das Brot Merkel-Raute. mit der entsprechenden Perücke sogar auf. Kommt schon gut.
Ja.
Sehr schön.
Macht auf jeden Fall Spaß.
Auf jeden Fall ganz viel Merkel-Content. Was ja auch gut ist manchmal.
Ja. Also ich finde es ja krass, wie die CDU einfach keine Sachen hat, die sie versprechen, sondern sie sagen einfach nur, wir haben Merkel. Bam. Ja, so weht uns, wir haben Merkel.
Bisher hat es geklappt.
Bisher hat es geklappt. Also kann es so gut werden.
Keine Inhalte, aber Merkel.
Aber Merkel.
Ja. Richtig. News. Fail to ban, fail.
Ja. Also wenn ich jetzt meinen Computer gerade nicht checken würde, dann könnte ich euch sagen,
komm hier.
Es geht darum, also es ist ein relativ cooler cooler Exploit, weil es geht darum, du hast Fail to Ban normalerweise. Mhm. Und damit willst du eigentlich die bösen Leute von deinen Computern weglassen.
Also Fail to Ban, das ist so ein Tool, das scannt Logfiles und tut dann anhand von irgendwelchen Regeln Firewall-Regeln erstellen. Also man kann zum Beispiel sagen, jetzt wenn von einer bestimmten IP-Adresse SSH-Brute-Force-Angriffe kommen, dann nach, weiß ich nicht, 20 fehlgeschlagenen Logins, sperrt man mal die IP für eine Stunde und wenn die dann nochmal kommt, dann für 5 Stunden und dann für 10 Stunden und so weiter. Und der kümmert sich halt auch drum, dann die Firewall-Regeln irgendwann wieder aufzuräumen und so weiter. Mhm. Und da gibt es halt Plugins für SSH, für FTP, für SMTP, glaube ich. Ich glaube, ich habe sogar schon mal ein Plugin für WordPress gesehen.
Erzähl weiter.
Ja, also wo man dann halt alles, wo man irgendwie Logfiles generieren kann, wo so fehlgeschlagene Logins und so weiter drinstehen, kann man da Regeln draus generieren.
Und was ist der Fail?
Und der Fail ist folgendes. Du hast das Fail-to-Ban so eingerichtet, dass du dein Apache quasi damit schützen willst. Mhm. Und die haben Regex, die quasi überprüfen, ob es zum fehlgeschlagenen Login kommt. Mhm. Und dieser Regex ist so, dass du eine Line hast und der schaut am Anfang, ob da ein Token ist und dann, ob danach dann noch ein Token kommt. Mhm. Und da ist es so, dass er nicht schaut, ist es wirklich der Anfang, sondern ist es halt einfach irgendwo. Mhm. Und dann kannst du halt mit deinem Host oder nee, ich glaube mit deinem User Agent kannst du dann einfach einen String so entsprechen, dass dann auf einmal dieser Regex in dein User Agent matcht und dann kannst du sagen, okay, 127.001 hat irgendwie 30 Mal versucht, sich einzuloggen.
So ein Schlawiner.
Oder Ahnung, der Google DNS oder
also eine schlechte Regex.
Genau, einfach ein Retard Regex und die hat dann, damit kannst du dann quasi alle Sachen blacklisten, ohne dass du selber geblacklistet wird.
Ja, und du kannst einfach Sachen rein injecten in die Logs, die normalerweise so nicht gecheckt werden sollten.
Genau, und das ist eigentlich ein ziemlich coole Sache, weil das nicht so Standard ist, irgendwie so Cross-Site-Scripting oder keine Ahnung was, sondern das ist relativ tief, was dich eigentlich schützen soll, so quasi so Application-Firewall-Zeug.
Ja.
Was auch genau das gleiche Problem haben kann, wie dieses Fail-to-Ban-Kram.
Ja, es ist halt auch Software, die anfällig ist für Probleme.
Gerade Fail-to-Ban ist halt auch Software, die irgendwo einen Input nimmt, ohne den groß zu validieren.
Und richtig.
Bei Fail-to-Ban ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass es Krepel-Software ist, weil den glaubt man ja schon, so ein bisschen Logparsing und dann irgendwie Leute bannen.
Das ist halt auch ein sehr eingeschränkter Einsatzbereich. Also ich meine, du nimmst einen Logfile, du guckst dir deine Zeile an und du entscheidest dann darauf hin, ob du jetzt eine Firewall-Regel dafür erstellst oder nicht. Ja. Also das ist jetzt nicht so viel, wo es so super große Variationen gibt, dass man da 1000 unterschiedliche Cases abarbeiten müsste.
Gefällt.
Aber wenn die
Fail to ban fail.
Ja, wenn die Regexes, wenn die regulären Ausdrücke irgendwie da nicht stimmen,
dann ist
es natürlich doof.
Was auch doof ist, ist die NSA Backdoor Galore quasi, die ja diese Woche eingelaufen ist.
Es gab wieder so viele NSA-Dinge.
So viele.
Obwohl sie doch das British Government die ganzen Festplatten kaputt gemacht hat.
Ja, gut. Das
das hätte doch reichen müssen, dass es jetzt aufhört.
Ja. Was war denn das hier, das erste Makefu? NSA-Budget ist über 9000.
Ja, das war nämlich die erste Nachricht. Das sind nämlich das NSA-Budget geleakt quasi. Wie viel unendlich
Money? Das Black Budget.
Das Black Budget, genau.
Das ist so, wir wollen ganz viel Geld, aber wir können leider nicht sagen, wofür, weil es ist total geheim.
Ist geheim. Das ist Top-Sekret.
Top-Sekret.
Können wir euch nicht sagen. Genau, und da geht es halt dann wirklich darum, dass sie wie viel? 4 Milliarden oder sowas für ihre ganzen Dinge.
Ziemlich viel Cash Money.
Ziemlich viele Cash Monies. Und was sie damit machen, das kommt dann gleich danach. Nämlich, also, sie haben erstmal unendlich viel Geld und damit kann man quasi jetzt alle Leute bestechen und Hooligans vorbeischicken und keine Ahnung, was halt du mit
was
Geld
man
halt machst.
Als Geheimdienst so macht.
Was man halt als Geheimdienst so macht, genau.
Richtig, aber die brauchen jetzt auch bald kein Geld mehr, weil sie ja schon alles knacken können, habe ich auch gehört.
Also genau, das ist nämlich total praktisch. Sie haben irgendwie angefangen, riesiges Datacenter zu bauen, aber in Wirklichkeit ist bloß Ablenkung davon, dass sie eigentlich schon alles geknackt haben.
Haben sie überall Backdoors drin,
haben sie gesagt. Sie haben überall Backdoors
sogar in die Zukunft.
In die Zukunft.
Spector to the Future.
Ja, Teil 2. Oh, Teil 2. Yeah. Hatten wir leider schon als Titel, aber.
Schon, ja. Mal, ja.
Gut, Teil 2 hatten wir noch nicht. Haben wir Teil 2?
Ja, Teil 2 ist schon Teil 2. Teil 2. Ja, ja, Teil 1 auch, auch. Aber den gibt es nicht in IMDb.
Genau, Teil 1 gibt es nicht in IMDb. Der hat, die haben wahrscheinlich gleich mit Teil 2 angefangen. Genau.
Macht Sinn, dann kannst du den ersten Teil gleich lassen. Dann, schön.
Ja, genau. Also es geht darum, dass sie nicht nur irgendwie in den ganzen Gremien für Kryptozeug immer für die schwächeren Kryptoalgorithmen gewählt haben.
Richtig, die kommen dann immer und sagen so, ey, mach doch mal so.
Mach doch mal, so, mach doch mal Scheiße.
Genau, nimm doch mal RC4.
Genau, nimm doch mal ein Exponent von 1.
Richtig. Ah. Nimm doch mal diese Zahlen für den Random Number Generator. Diese Zahlen. Also ja.
Okay.
Ja.
Ich meine, wenn ihr dasselbe sagt, dann kann das ja quasi nicht schlecht werden. Macht schon
Sinn. Ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwo, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, gab es da nicht irgendein Proc-Device oder irgendwas im Linux-Kernel, was dann immer 1 ausgespuckt hat auf bestimmten Plattformen? Was auch mit zur Random Number Generation, es ist letztens an mir vorbeigeflogen. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Egal, lass uns weiterreden. Das ist
auf jeden Fall so.
Wahrscheinlich der 1, das 1 Gerät.
Das
Dev 1. Defcon. Kommt immer 1 rein.
Defcon 1.
Defcon.
Oh, das gibt's ja. Es gibt ja Con-Devices, oder? Das sind doch so Modem-Geschichten. Slash Con.
Oh, was ich noch brauche, ist der DevStar. Und da kommen immer lustige Star Wars Quotes drauf. Nein, und dann kannst du einfach kannst aus DevStar irgendwie Sachen rauspipen.
Ja.
Das wäre super gut.
Super.
Und wenn es jemand macht, dann gibt es dafür ein Plus 1.
Sehr gut.
Und ein GitHub Plus 1. Wie auch immer das Ding da ist.
Sehr gut.
Ein GitHub Star. GitHub Star, genau.
Schön.
Anyways.
Genau, auf jeden Fall, das war ein Spiegelartikel, wo sie irgendwie gesagt haben, ja, die NSA kann irgendwie auch
das war, glaube ich, nicht nur das Spiegel, sondern das war irgendwie auch öfter woanders noch. Und also nicht nur, genau, es geht darum, nicht nur sind sie in den Gremien, sondern sie haben auch hart Leute bestochen und Hooligans vorbeigeschickt bei diesen ganzen Krypto-Providern, die dir quasi so eine Kryptokarte oder sowas verkaufen. Mhm. Und das ist halt schon krass, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt hier als Firma super high security und dann sagt, dann hast du quasi nur die Möglichkeit, diese eine oder zwei Kryptokarten zu kaufen, eine von beiden, und du hast eine 50% Chance, dass da irgendwie das NSA gebackdoored ist, indem sie halt schwache Krypto-Dinge benutzen.
Mhm.
Und das ist halt schon echt fies.
Ja, im Chat ist mir gerade auch wieder entgegengeflogen, was es da ging. Und zwar ist es so, dass bei OpenWrt auf MIPS GetCycles benutzt wird, um Zufallszahlen zu berechnen. Und das returnt auf MIPS 0.
Ja, kommt gut eigentlich.
Also das ist einfach so ein static bla 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 Get Cycles und das returnt einfach direkt 0 und das ist nicht so cool.
Je nachdem, was du machen willst, wenn du immer 0 haben willst.
Auf jeden Fall. Wenn du 0-0 Generator.
Ja, wenn du den.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 einen Boing-Boing-Artikel, wo irgendwie...
Boing-Boing ist eh die beste Primärquelle überhaupt.
Hey, Cory Doctorow hat ihn geschrieben, also bitte.
Fucking Boing-Boing.
Ja, und auf jeden Fall war es dann auch so, wo sie sagen, ja, hier, wie wär's denn, könnt ihr nicht in BitLocker wink-wink, nudge-nudge und vielleicht doch nicht und überhaupt. Also sie sind ja wohl sehr aktiv.
Ja, genau.
Und was dann auch immer so normalerweise der Fall war, war ja, dass die alle gesagt haben, ja, dann nehmen wir nicht RSA, weil RSA kommt von den Amis, die machen irgendwie alles kaputt, sondern nehmen wir diese
Blowfish.
Elliptischen Kurven.
Achso, elliptische Kurven.
Weil das sind die Russen und die sind ja Russen, also wenn einer nett ist, dann
ich meine, fuck, die können mit denen nichts anfangen.
Richtig.
Mit dem.
Ich habe ja keine Vorurteile, aber nur Russen haben Vorurteile, ja. Das ist ein Zitat aus dem Lied, deswegen ist es no racist. Auf jeden Fall sagt der Bruce Schneier jetzt auch, dass er auch den elliptischen Kurvendinger nicht mehr glaubt, die von den SEC Random Curve Leuten irgendwie gemacht wurden.
Genau.
Weil es sieht dann vielleicht doch nicht ganz so hundertprozentig random aus, wie es eigentlich sein sollte. Und
also es geht darum, du hast in den elliptischen Kurven hast du zwei oder drei Konstanten, die halt quasi so Magic-Konstanten sind. So, du nimmst die und dann kommt da irgendwie eine Kurve raus.
Ja.
Und die sind halt in den ganzen Algorithmen mit drin und er sagt, ja, ich vertraue dir nicht, solange nicht irgendwie nachgewiesen ist, dass du die, dass die okay sind oder dass die nicht so super dass die super high security sind.
Konnte auch irgendwie keiner dann so nachprüfen. Also der irgendwie versucht, das nachzurechnen, wie man da rauskommt und wusste irgendwie keiner so recht und wurde auch damals vom Head of Elliptic Curve Research von der NSA eingereicht. Dann hat er gesagt, hier, hast du drei Zahlen.
Kommt die sind gut, super, ne? Magic Security. Ja. Und also, Security, das hört sich gut an. Da nehmen wir diese Zahlen.
Ja, und eigentlich sollten sie halt Zahlen sein, die also nachweislich random sind. Also irgendwie, ja, wenn du was in Char 1 reinwirfst, irgendwas komisches, dann rödelt er ewig rum und dann ist das schon random genug quasi. Aber wohl dann doch nicht.
Einfach nur Security Numbers. Aber ja, ich weiß nicht, ist da wirklich was rausgekommen oder war das einfach nur so Bruce Schneier halt?
Bruce Schneier darf das.
Ja, ich meine, er kann das.
Ja.
Ja, der darf das auch, aber das hat es dann zum Schluss wirklich einen Sinn gemacht.
Keiner weiß halt, woher die Dinger kamen und die kamen von der NSA. Das ist dann eben auch so, ja, irgendwie.
Aber es hat auch keiner so richtig gesagt, dass die jetzt evil sind, oder?
Nee, nur.
Oder haben sie alle elliptischen Kurven einfach vollständig schon durchberechnet?
Da stand halt ein Typ mit einem blutigen Messer mitten im Raum und alle so, und der so, Moment, das beweist ja noch gar nichts. Ich hatte hier, das Blut könnte von jedem kommen und das Messer auch. Also, sieht. Ist halt alles ein bisschen komisch und jetzt melden sich irgendwie alle auf einmal. Noch schlimmer, die melden sich nicht nur, die gehen sogar auf change.org und machen eine Petition, dass sie RD Rand auf Death Random irgendwie entfernen sollen. Und die petitieren dann Linus Torvalds.
Ja, und er petitiert sie zurück.
Und er antwortet dann und sagt dann, ihr seid alle so dumm, ja. So
dumm. Ihr seid alle so dumm.
Ja, das ist so im Endeffekt die Zusammenfassung. So, ihr seid dumm, weil wir benutzen nicht nur RD-Random, sondern benutzen das als zusätzlichen Seed zu allem anderen, was wir so benutzen. Darum macht es das im Zweifelsfall
zusätzlich zu diesem anderen Bonus-Random-Number-Generator, der schon so gut in Debian funktioniert hat.
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall gibt es da dann auch die große Diskussion und Linus sagt dann halt, ja, ist völlig egal und selbst wenn das gebackt dort wäre, ist egal, weil
es ist nur ein Seed von vielen.
Genau, wenn du einen random Zahlenstream mit irgendwas Bekanntem XORs, dann kommt da am Ende trotzdem noch ein random Zahlenstream raus. Das ist das Nette an dem Ganzen. Naja, auf jeden Fall raged der dann so wieder ein bisschen rum und sagt so, ah, oh, wo kann ich eine Petition machen, die irgendwie
sagt, dass ihr alle dumm seid. Ja,
genau. Eine Petition, dass euer IQ höher wird. Wo kann ich da unterschreiben? Das ist total gut. Ja, gefällt mir.
Das ist schon echt.
Wie der einfach raged.
Aber er kann das auch.
Ja, er darf das
auch. Er darf das wie Bruce Schneier einfach auch irgendwie Security.
Richtig,
Security
der hat so eine Karte von der Königin ausgestellt bekommen, wo drauf steht, hier eine Rage-Freikarte.
Ja, das ist quasi wie so ein Kaperbrief.
Ja.
Nur halt für Ragen.
Ja, nur für Ragen. Ja. Kommt gut. Ja, und wo wir gerade, also das war es jetzt bisher mit dem NSA-Zeug, glaube ich, ja. Aber Security-Fails gehen dann weiter, nämlich VirtualBox macht auch irgendwelche ganz komischen Sachen. Da gab es ein Posting auf der FreeBSD-Liste. Und irgendwie so ein Stück aus dem Source Code Static Void Shut Up AppKit Void.
Ah, ja.
Und dann irgendwie Kommentar Find is set GUID, also User-ID-Dingens,
yep.
And make it always return zero by modifying the code. Was halt auch total komisch kommt. Also installierst du VirtualBox und auf einmal hast du riesige fucking Sicherheitslücken. Mit irgendwie ein File-Picker auf einmal alles per Magic machen kann. Und FreeBSD mag es nicht, aber in macOS ist es dann wahrscheinlich kaputt. Und
dann ist okay. Also was sie wirklich machen, sie überschreiben quasi die Adresse, beziehungsweise da wurde den Jump zu der Adresse, zu dem Set GUID. Beziehungsweise zu dem, war das nicht auch mit dem ASLR, was unter
das
Windows?
Ja, ja. Also sie disablen das quasi dadurch ein bisschen. Nee, das war Dropbox hat.
Achso, Dropbox, stopp. Sorry. Das war genau.
Ich finde mal den Link, ja.
Genau, also
Dropbox, prepare to lose ASLR. Man soll einfach sagen, auf Windows, wir machen das mal aus Gründen.
Weil Security-Dinge.
Weil Security auch recht hart ist und manchmal muss man da Sachen
tun. Genau. Security ist hart und wir hatten keine Zeit für Shopping. Deswegen mussten wir es einfach hart disablen. Ja, gut. Also VirtualBox, das ist halt schon fies. Also fieses direkt einfach hart.
Richtig, dein System ist jetzt hart unsicher und Leute können das Exploits ausführen, weil du kannst jetzt Dateien synchronisieren. So, ja, gut, macht Sinn.
Das Coole ist halt, wie sie es gemacht haben. Sie haben quasi so eine SUID-File, aber die droppt super schnell, nachdem sie irgendwas gemacht hat, die Privilegien wieder. Das heißt, es sieht dann wieder voll Security aus. Aber in Wirklichkeit würdest du einfach geowned. Indem sie sagen, okay, wir ficken einfach den Computer.
Ja, ist okay.
Ja.
Macht Sinn. Auf einmal.
Total viel Sinn.
Marigo. Eieieiei. War nicht ich. Irgendjemand anderes muss das jetzt.
Das ist meine.
Ja.
Und zwar in Mexiko gibt es Städte. Man mag es kaum glauben.
Nein.
Und da gab es eine spezielle Stadt, die sich total gewünscht hat, irgendwie ein Netzwerk, so Handymasten und so ein Netzwerkzeug.
Mobilfunk. 2.500 Leute.
Ja, genau. Und du hast diese Telefon, gibt es gar nicht mehr in Deutschland, jetzt Telefonbooth.
Telefonzellen.
Telefonzellen, genau. Also das, was hier in Deutschland alles hart abgebaut wird, gab es da quasi nur und du hast auch kein Handy, was du benutzen kannst.
Was denkst du, wo die herhaben?
Aus Deutschland?
Ja.
Nee, ich glaube, die Dinger sind so groß.
Das ist ja.
Jedenfalls habe ich gesagt, okay, also die Stadt hat beschlossen, wir machen einfach unser eigenes Netz. So. Und dann haben die einfach irgendwie billigen Shit eingekauft von irgendwie gebraucht, eBay oder so.
Ja.
Und haben dann ihr eigenes Netzwerk gebaut, so wie das zum Beispiel auf dem Kongress ist.
Kostet 1,20 im Monat.
Das ist einfach so gut. So, okay, fickt euch Vodafone oder...
We're doing it live.
Wir machen es einfach selber, ihr Huren.
Richtig, ich bin sicher, das ist auch völlig okay, dass du da anfängst rumzufunken in irgendwelchen Frequenzbändern.
Ich glaube, in Mexiko ist
in Mexiko vollkommen darfst du das.
Egal. Ich denke auch, das solle passen.
Und wer soll da kommen? Die Telekom? Ja, vielleicht bauen sie ja ein Netz hin. Nicht schlecht.
Vielleicht kommt die Mafia, weiß nicht.
Ja, aber die würden ja auch nur das Netz nutzen. Dann. Ich meine, was gut ist, wollen sie haben. Ganz einfach. Richtig. Und das machst du nicht kaputt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ihr noch braucht, macht nicht kaputt. Ganz wichtiger Punkt. Gut. Müsst ihr lernen, wenn ihr Security macht.
Nicht kaputt machen.
Nicht kaputt machen, was ihr noch braucht.
Hm?
Richtig.
So. Genau, also das war meine News zu Mexiko.
Richtig. Ich habe Oculus Rift Content. Ich habe mich ja gnadenlos geweigert, auf irgendeinen Link zu klicken, bis irgendwie vorgestern oder so.
Ich mache mal Video dahinter, weil wir wurden angesprochen, dass wir es doch markieren sollen, wenn wir ein Video haben.
Alle YouTube-Links sind Videos.
Ja.
Meist. Auf jeden Fall ist dieses Oculus Rift-Zeug, also erstmal sind zwei Videos. Hydra Deck, das sind irgendwie so 3D gescannte Menschen, bedeutet, es ist irgend so ein Typ, der da rumläuft und dann quasi sich frei in einem Raum bewegen kann, wo, man muss zugeben, halbnackige, aber immerhin 3D gescannte Menschen rumstehen mit einem echt krassen Detail. Also du siehst quasi auf einer Seite ihn, auf der anderen Seite das, was er sieht, und er kann sich halt frei bewegen und diese Menschen so wirklich von ganz nahem anschauen, alles hoch aufgelöste Bilder, läuft da so hin und her, zeigt, dass er dann irgendwie interagieren kann. Da sind so ein paar Kugeln zum Beispiel unten, die alle unterschiedlich bunt sind, und wenn er die anfasst, die Kugeln, dann ändert sich auf einmal der Hintergrund, die stehen auf einmal alle am Strand, und also es sieht halt wirklich echt krass aus, und muss ganz ehrlich sagen, das ist schon eine ziemlich coole Sache.
Also es sieht so ein bisschen aus wie dieses, also wie er das Teil hält, sieht so ein bisschen aus wie dieses Surgeon Game.
Ja,
von Simulator. Von dem, wo so,
Richtig. Und da gab es dann das zweite, also ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht, welchen Artikel ich da gelesen habe, aber da hat irgendjemand gesagt, also er hat irgend so ein Oculus Rift Horror Game gespielt und es macht keinen Spaß, weil du hast echt Angst. Ja. Also so normalerweise Horror Games sind so lol, aber bei Oculus Rift ist halt echt so, dass deine kompletten, wie heißen sie, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, Fight and Flight Responses, dass du halt, dein Adrenalin geht auf einmal hoch und du, Herzschlag steigt an wie blöd, du fängst an zu schwitzen und du hast halt echt Angst. Also das ist irgendwie so ein, was der gespielt hatte, war irgend so ein Spiel, wo du läufst auf so einem Raumschiff rum und da ist ein Monster hinter dir, das dich stalkt im Spiel halt.
So, Dead
bedeutet, du hörst irgend sowas. Also nee, war eine spezielle Demo, okay, glaube ich. Auf jeden Fall hörst du dann immer so hinter dir irgendwas stapfen und du kannst dich halt umdrehen und es ist meist weg und irgendwann ist es halt hinter dir und schreit dich an und du kriegst dann halt den fucking Herzinfarkt davon. Weil
so, so praktisch.
Ein Riesenmonster,
wenn ich schon steht. Immer mal einen Herzinfarkt haben wollte.
Richtig. Und es ist halt gerade bei diesem Horrorzeug, das Oculus Rift Zeug ist geil, aber halt zu realistisch, weil du dann halt wirklich Panik bekommst. Und es ist, die sagen auch, weil du halt diese dicken Kopfhörer aufhast und komplett weg bist, hast du keinerlei äußere Einflüsse. Also normalerweise am Rechner kannst du halt kurz deinen Kopf wegdrehen.
Ja.
Aber wenn du bei Oculus Rift deinen Kopf wegdrehst...
Dann siehst du nur das andere Monster.
Dann siehst du das andere Monster und hörst immer noch alles, wie es irgendwie kaputt geht. Und das zweite, was ich da gesehen habe, war eine sehr geile Demo, Don't Let Go. Das ist ein Spiel, wo du da sitzt und deine Hände am Laptop halten musst. Und das ist die komplette Aufgabe des Spiels, die Hände am Laptop zu halten, und mehr machst du nicht. Und dann hast du die Hände da und dann geht's los, dass auf einmal überall Fliegen um dich rumfliegen. Und irgendwie so, dann sagt der Typ auch so, oh Gott, meine Nase juckt so. Weil der halt durch die ganzen 3D-Soundeffekte und Videoeffekte halt überall das denkt, dass so Zeug fies auf ihm rumkrabbelt.
Ja.
Und dann das nächste, was danach kam, war irgendwie ein Dinosaurier kommt zur Tür rein und schreit dich fies an. Und du so, oh. Und dann fallen irgendwie, hörst du nur so frung, frung. Und der so, hä? Schaut sich um, schaut nach unten und auf einmal sind so Messer neben seine Hände gefallen. Und dann schaut er nach oben und dann fällt ein anderes Messer und du siehst halt runter, siehst deine Hand, siehst das Messer, hörst es fallen und darfst die Hand aber nicht wegziehen. Also du siehst auch Hände an dem Laptop stehen, die quasi deine Hände repräsentieren. Und am Ende kommt noch eine Spinne, die irgendwie hinter dem Laptop rauskommt, auf deinem Arm hochkrabbelt und sich dann zu deinem Ohr läuft und sich dann in deinen Schädel reinfrisst und du hörst dann dabei zu. Und du kannst halt nicht mit deiner Hand da hingehen. Und es ist, obwohl die Grafik wohl scheiße ist, es ist echt krass. Also dieses Oculus Rift-Zeug.
Die Grafik ist echt scheiße.
Die Grafik ist scheiße, aber es hört sich halt so realistisch an und es ist eigentlich ziemlich egal, wie es aussieht, weil du allein durch die, dass deine Kopfbewegung halt alles perfekt machen, fühlt sich so realistisch an, dass du da Panik bekommst. Und fucking Mücken überall.
Also auf der CeBIT, auf der IFA in Berlin gab es auch super oft Oculus Rift, also von irgendwie, keine Ahnung was, von Telekom und so. Und die haben das alles mitgebracht und also ich denke, das wird cool, wenn du es dann endlich kaufen kannst.
Ja, muss dann halt eben auch schauen, dass die Software da irgendwie, also die müssen irgendeinen Mittelweg finden zwischen Kinderkriegen und Herzinfarkt und coole Spiele.
Ja.
Ja.
Kannst halt nur irgendwie Pac-Man oder so spielen.
Ja.
Obwohl.
Oder Internetpornografie halt.
Ja, das ist natürlich awesome.
Das wird kommen, denke ich mal.
Also ja, natürlich. Du hast ja auch schon diesen Joystick dazu, hatten wir schon letztes Mal.
Oculus Rift auf jeden Fall, ganz cool, obwohl ich es eigentlich nie anschauen wollte, aber jetzt habe ich es angeschaut und ist ganz cool. eBay schreibt Artikel über Bitcoin, the fuck, was irgendwie unerwartet war. Ist so ein Artikel auf deals.ebay.com, was irgendwie so eine US, keine Ahnung, was es vergleichbar ist, so eine Daily-Deal-Seite halt ist. Und die haben einen Artikel über Bitcoin geschrieben und ein Video zu Bitcoin gemacht.
Was haben sie da beschrieben?
Einfach nur, wie was sind denn genau Bitcoins, wie kann man die einsetzen? Und ich glaube, die positionieren sich so langsam ein bisschen, weil eBay ist ja eigentlich, für die hat es ja nur Vorteile. Also sie haben zwar PayPal, das irgendwie so ein bisschen für Payment zuständig ist, aber sie müssen halt von dem ganzen Geld, was sie machen, immer noch irgendwie 2-3% für so Credit Card Fees abgeben, wenn irgendjemand swipen will.
Mhm.
Und Bitcoins würde halt bedeuten, dass sie 2-3% mehr Geld machen können für alles und auch gar kein Problem haben mit so Rückbuchungen oder so. Dass
sind sie dann immer noch Treuhänder oder was?
Das ist eben die Frage,
ja,
keine Ahnung.
Die Sache ist, du kannst ja immer noch machen, ist ja kein Ding. Du kannst ja einfach immer noch, schick dein Geld an eBay oder deine Bitcoins an eBay und wir schicken es dann weiter, minus 2% oder was auch immer sie da haben wollen.
Genau, und sie haben halt auch wahrscheinlich weniger Stress mit, weil es gibt sicher Leute, die dann mit irgendwie Kreditkarte mit PayPal bezahlen, aber die Charge dann irgendwie reversen lassen bei ihrem Kreditkartenunternehmen und dann sagen, ja, der hat mir nichts geschickt, hier American Express, bitte mach doch mal und dann ist auch doof irgendwie.
Ja.
Auf jeden Fall haben die ein Infovideo über Bitcoin gemacht, was krass ist für jemand so groß wie eBay, also das setzt sich immer weiter durch irgendwie. Oder
mal schauen.
Verbreitet sich
mal
immer schauen, weiter. Mehr Cash Money ist auf jeden
mehr
Fall.
Mehr Cash Bitcoins.
Richtig. Das nächste war die Android KitKat Homepage.
Genau.
KitKat.com sieht jetzt so aus wie ein Android Release Homepage.
Ja, also man muss es andersrum sagen. Das neue Android 4.4 Release hat ja den Codenamen KitKat.
Ja.
Und die KitKat-Leute, das glaube ich auch von Nestlé, oder?
Böse Menschen.
Böse Menschen.
Böse,
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 böse
Menschen.
Menschen. Und die haben sich dann halt Spaß draus gemacht und die Android-Seite kopiert. Ist es jetzt eigentlich, ist Android 4.4 jetzt eigentlich schon draußen oder ist es nur angekündigt worden, dass es KitKat heißt?
Also ich habe es noch nicht, das heißt, kann es noch nicht geben.
Ja, ich sehe hier auch noch nicht wirklich viele Features oder sowas.
Nee, sie sagen auch, das Nexus 5 irgendwie soll wohl das erste.
Also das ist jetzt angekündigt, dass es so heißen wird und ja,
das
jetzt ist halt.
Die fucking Webseite ist echt gut, muss ich
sagen. Ja, und diese KitKat-Webseite ist fast noch cooler gemacht als die Android-Webseite selber und die sagen, oh, er ist so mobile und dann hast du halt 4 so Balken, die aus KitKats bestehen und so.
Ja. Und Adjustable Orientation.
Ja, genau.
Cloud-based,
du kannst es drehen und es ist
und
super mobile.
Accessories.
Du kannst Accessories dafür kaufen.
Haben sie gut gemacht.
Und so.
Ich finde, das ist sehr cool. Und also ich finde ja auch die Geschichte, die dahinter ist, zu Android KitKat ziemlich cool, weil sie haben natürlich wieder einen Namen mit K gebraucht, weil es der Buchstabe K halt dran.
Ja.
Und dann haben sie halt in den Kühlschrank geschaut und gesagt, okay, was nehmen wir denn irgendwie?
Have a break. Have a KitKat.
So, was ist lecker? KitKat sind eigentlich schon lecker.
Sie hätten auch Twix nehmen können.
Und dann haben sie einfach hart bei KitKat bei Nestle angerufen und gesagt, wir wollten gerne euren Namen für unser Telefon haben.
Genau. Ja. Hallo Nestle. Und dann haben die gesagt, wir brauchen jetzt ein Designer-Team, baut uns die Webseite.
Wir brauchen diese Webseite.
Genau.
Und Nestle hat dann gesagt, sorry, wir sind gerade damit beschäftigt, eingeborenen Wasser im Regenwald wegzunehmen. Und dann sagen die, okay, dann machen wir einfach mal und ihr beschwert euch dann später.
Ja.
Und dann sagt Nestle später, ist aber nicht okay, was ihr da macht.
Also wir machen jetzt mit.
Ja, jetzt schon.
Also das Coole ist halt, dass wohl, also laut der Story, die ich irgendwo nicht mehr finde jetzt, dass es auch so ist, dass da gar kein Geld geflossen ist, sondern dass es einfach so ein Miteinander ist.
Ja gut, ist ja Werbung auch für die.
Alle, ja, ja klar, ist Werbung für beide Seiten. Und ja, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache.
Kommt gut.
Wenn du einfach mal Hart Nestle, den größten Verbrecher aller Zeiten, quasi fragst,
kann man doch so sagen.
Ob du den Namen von denen haben kannst, ohne dass du verklagt wirst, direkt nur, weil du angerufen hast.
Also. Ja, ich meine, wo hätten sie sonst hingehen sollen? Heckler und Koch? Die machen keine Süßigkeiten.
Ja, das außerdem hätten sie mal machen sollen. Außerdem
Koch.
Ja. Nee, also du brauchst schon also irgendwas Kalaschnikow zum Beispiel. Das wäre okay gewesen. Aber da kannst du halt niemanden für ansprechen.
Das ja.
Obwohl, den Kalaschnikow Menschen? Gibt es der Kalaschnikow?
Ich glaube, der hieß einer Kalaschnikow, der das Ding mal entwickelt hat. Ja. Aber,
aber der hat keine Namensrechte mehr.
Immer noch Uzi Galil, der quasi den Namen für die Uzi und für die Galil das Sturmgewehr geben musste. Das ist sein Vor- und sein Nachname. Er ist jetzt sein Name ist jetzt zwei Waffen. Wie männlich ist das denn bitte?
Ich weiß nicht. Wenn er wenigstens zwei bekommen hat.
Ich glaube, der hat er mit dran entwickelt.
Ich glaube, er hat 100 Waffen ein.
Und hallo, wenn du Uzi Galil heißt. Also bitte, da kommst du durch keinen Flughafen mehr.
So, was?
Genau.
Zeigen Sie mal Ihren Koffer.
Genau, dieser Mensch, der hieß Mikhail Kalaschnikow.
So schön. Jedenfalls, ja. Sehr lustig. Und naja, sehr cool. Und Kit Kats. Ich meine, sind auch echt lecker. So kann man nichts sagen.
Und halt okay.
Böse Verbrecher.
Aber was auch total lecker ist, ist ja Mario Paint Composer.
Ist total gut.
Composer.
Genau, ich weiß nicht, kann Play das einspielen?
Ja, ich bin gerade dabei.
Play spielt das ein. Auf jeden Fall gibt es ja Mario Paint Composer auf dem SNES, wo du so Musik bauen kannst mit so Synthi-Zeug. Und wie ihr hört, hat da irgendjemand fucking Daft Punk drauf nachgespielt. Get Lucky.
Und wird direkt verklagt für immer.
Ich weiß nicht, ob der da direkt immer verklagt wird. Auf jeden Fall ist das cool, dann kannst du auch so sehen, wie das Super Nintendo diese Sechsspur-Geschichte da ablaufen lässt. Und,
ja, das ist eigentlich reicht. Hm? Und das ist eine ziemlich coole Sache.
Kommt gut. Ja. Bakefu.
Habe ich schon wieder
keine Dotless Top-Level-Domains für Google.
Oh, sie haben ja sich Search gewünscht. Also Google hat sich als Dotless Top-Level-Domain, also das ist quasi, wenn du anstatt .de hast du einfach nur Search zum Beispiel.
So AOL-Keywords quasi.
Genau, AOL-Keywords.
Plus auf DNS-Basis.
Genau, auf DNS-Basis. Die haben das angefragt bei der ICANN und die haben gesagt, ihr könnt uns mal.
I can, you cannot.
diese Anfrage wurde rejected von der ICANN und sie haben nichts bekommen. Und ich finde es auch in Ordnung, weil ich habe zum Beispiel Hostnames in meiner etc-Hosts, wo dann drin steht halt, keine Ahnung, der heißt halt irgendwie A. Mein Host heißt A oder X. Mhm. Und ich möchte gerne auf X gehen, ohne dass ich da fucking Google irgendwo lande.
Ja, macht schon Sinn.
Und deswegen finde ich es in Ordnung, dass die keine fucking
Tabelle wieder mehr sind. Also kommen die Leute, wenn wir .com eingeben können. Genau. So schwer.
Und die meisten, also bei Umfragen, die ich jetzt auch wieder nicht quoten kann.
Browser schon überall integriert.
Überall.
Integriert. Also es ist wohl auch so, dass viele Leute, ohne jetzt Zahlen haben zu können, .com als viel quasi valider sehen, als irgendwie, wenn du eine direkte Domain hast. Hm. Ich kann das mal raussuchen. Hm. Ich glaube nicht, dass ich es wiederfinde.
Ja, da noch ein kleines Mimimi zwischen reinwerfen. Und zwar, es gibt viele Bibliotheken, die dir irgendwie erlauben, URIs zu parsen oder zu validieren, dass eine Domain valide ist. Mhm. Gerade wenn man so einen Webcrawler baut, muss man das öfter mal machen. Die sind sich nicht alle sicher, ob Underscores in Subdomains okay sind. Anscheinend ja, aber die Hälfte der Bibliotheken kackt dir einfach ab. Ich glaube sogar die Ruby-Standard-Bibliothek, wenn du Underscore-Symbol in einer Subdomain. Also wenn irgendwie gurken_hobel.bla.com, eigentlich ist es valide, laut irgendwie RFC 2181.
Es ist das,
wirklich. Ja, aber die sind sich halt alle echt nicht sicher, was komisch ist.
Oh,
Ich mache hier gerade nochmal einen Link zu dem RFC hin und gleich noch zu dem Stack Overflow Post. Ja, und es ist bei mir ist es dann immer ein bisschen blöd, weil ich habe so einen Webcrawler am Laufen und dann funktioniert dein Code irgendwie so
ab und zu?
Ja, ab und zu nicht, das ist das Problem. Ja. Und Stack Overflow, Frage. Genau. Weil dann geht es normalerweise ganz gut, außer du hast halt jetzt mal eine Domain mit einem Underscore, die aber so interessant ist, dass du irgendwie den Alexa-Rang dafür haben willst. Und in dieser Alexa-Bibliothek kackt dann irgendwas einfach ganz fies ab, weil er sagt, oh, Domain ist nicht valide. Und denkst dir so, wenn die nicht valide ist, und ich habe irgendwie 5-mal gecheckt, ob die wirklich valide ist, was zum Teufel?
Ja, das Problem ist halt, der Browser kann das. Der kann irgendwie Underscores. Ja. Aber ich hatte das zum Beispiel auch, ich hatte irgendwie ein Hostname mit Underscore, aber halt als Top-Level quasi. Mhm. Und das hat funktioniert, wenn du mit dem Firefox draufgegangen bist und wenn du mit dem Chrome draufgegangen bist, aber es hat nicht funktioniert, wenn du quasi dahinter, also wenn ein Application-Server das ausgeliefert hat, das war der Sinatra. Mhm. Und dann habe ich auch die RFC gelesen, habe gesehen, okay, du kannst keinen Underscore benutzen. Dann habe ich gesagt, okay, nehme ich Minus. Das Problem war, Tink kann kein Minus im Namen. Und dann habe ich verloren einfach.
Das ist auch immer der Unterschied. Es gibt ja auch Hostnamen, ja, darfst du kein Underscore machen.
Genau, das ist ganz wichtiger
Punkt. In Domainnamen darfst du das aber. Aber normalerweise sind ja quasi Domainnamen fast immer aufgebaut wie Hostnamen. Ja. Weil das ist ja nun, also, ja.
Sehr verwirrend.
Richtig,
also, aber. Genau, also Sinatra zum Beispiel kann keine Underscores. Also wenn dein Hostname ein Underscore drin hat, explodiert es hart. Und zwar jedes Mal.
Genau. Und ja gut, das ja, darf gut. Ja auch kein Domainname.
Ja, also, ja gut. Genau.
Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, weil das muss ja die URI irgendwie parsen und die an deine Applikation weitergeben. Also mhm. Rack, deine Middleware macht es ja im Endeffekt. Und das benutzt dieses Teil benutzt wahrscheinlich genau die Library, die Mark gerade beschrieben hat, die nicht tut.
Ja.
Wegen
ja.
den Underscores.
Aber ich meine, es ist ja auch okay, ja. wenn es wirklich nicht in Ordnung ist.
Für Domainnamen, nicht für Hostnamen schon. Es gibt ja auch immer diese, wie heißen diese TXT-Records, wo du ja, dann ja. irgendwie so Jabber, ist ja immer so underscore Jabber, Punkt underscore TCP, ja. Punkt bla. Ja. Das sind ja auch quasi Subdomains mit Underscores.
Das geht auch, genau.
Aber es sind keine Hostnamen,
richtig.
Sondern nur so fucking Domains. Und auf jeden Fall explodiert die Hälfte aller Libraries im einen Fall, die andere Hälfte im anderen Fall, dann steckst du die zusammen und hast du
50%.
Ich sage jetzt einfach zweimal. Irgendwie, wenn er in der Job-Queue, sage ich einfach next if domain includes underscore. Und ich so, fuck it. Keine Underscore-Domains in meinem Crawler.
Genau.
Fuck you.
Ihr Huren.
Ich denke nicht, dass ich da auch nur eine Domain verliere, die irgendjemand interessiert.
Nee, weil die, denen es interessiert, die wollen auch Alexa-Rang und die
ja.
ficken halt dann auch auf Underscores dann.
Genau. Auf jeden Fall Underscores, fucking. Nur Probleme. iOS 7, Gold Masters draußen.
Jo.
Was ganz cooles. Also,
Goldmaster Premium Bonus.
Goldmaster Premium Final Bonus Feature. Und also ich muss sagen, die letzte Beta war bei mir schon sehr stabil. Und man kann auch, also nach wie vor ist ja immer so, dass du beim iPhone, du kannst updaten, ohne registrierter Entwickler zu sein. Mhm. Du kannst nur nicht restoren. Bedeutet, wenn dein Update falsch läuft und irgendwas abschmiert und du musst restoren, das kannst du dann nicht mit der neuen Version machen. Bedeutet, jetzt, wo die Goldmaster für alle Entwickler draußen ist, habe ich natürlich irgendwie direkt reddit.com/r/iOS7 geschaut. Und dann gab es da so einen riesigen Thread, den ich verlinkt habe, wo dann Links zu den Goldmasters irgendwie auf, keine Ahnung, Mega und Baidu, komischerweise. Zum ersten Mal, dass ich was von Baidu runtergeladen habe.
Die sind aber nur die Torrent-Files dann.
Nee, die vollen.
Achso, weil da steht also, Torrent dabei. Achso, nee, da oben sind die.
Ja, die oben für, ist komischerweise fürs iPad Mini war es nur ein Torrent. Da habe ich dann irgendwo anders das Zeug gefunden. Muss auch sagen, es ist immer noch beachtlich, Torrents sind immer noch das Beste, um das Zeug runterzuladen. Also wenn du so ganz viele Leute hast, die alle auf einmal eine Datei wollen, ist BitTorrent irgendwie immer noch so das Netzwerkding, was da am coolsten abgeht.
Oder Mega. Ist ja auch dafür designed, sowas zu tun.
Genau, aber ich habe dann auch von Mega, habe ich dann geladen, aber Mega irgendwie dreimal versucht, irgendwie zweimal ist er irgendwie bei so 30% stehen geblieben, einmal bei 50 und einmal hat er es dann durchgeladen, aber dann noch mit 300 Kilobyte pro Sekunde oder so. Hm. Und das Torrent war dann schon ordentlich schneller, was ganz cool war. Ich trinke einfach mal ganz fieserweise. Auf jeden Fall drauf gemacht, finde ich dufte. Kann man lassen. Ich glaube, so die Neuigkeiten haben wir schon besprochen nach der letzten Keynote. Müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen.
Haben wir darüber geredet?
iOS 7. Ja,
so, ja, bestimmt. iOS 7.
Lame. Ist cool. Ja. Ein paar coole Sachen.
Kann alle Sachen.
Ja, gehen. Siri geht jetzt wieder bei mir. Gut. Was Cooles.
Ging es davon nicht? Was
cool? Nee, irgendwie. Keine Ahnung. Jetzt ist es auf jeden Fall schneller irgendwie.
Okay. Schön.
Und alles geht nicht, stürzt ab bei mir und ist gut. Neue iPhones gibt es auch. Irgendwie ein iPhone 5S.
iPhone 5 China.
Ja. Wahrscheinlich werde ich mir das 5S holen, aber nur in den USA, weil es wieder fucking viel teurer hier. Also wenn man in den USA keine Sales-Tax zahlen muss. warum ich es mir holen will, ist diese M7 Motion Co-Prozessor. Den gibt es wohl auch im Moto X irgendwie, habe ich mir sagen lassen. Moto X, wir lesen natürlich live wieder das Internet vor.
Ach, so praktisch.
Total gut.
Gott sei Dank sind wir so gut vorbereitet, dass wir genau wissen, wo wir jetzt hinzuhören müssen.
Ich weiß ja, dass es Moto X wohl einen Co-Prozessor hat. Auf jeden Fall ist der Gedanke für den Prozessor eben, dass der alle Sensoren quasi, so wie ich das verstanden habe, in Hardware verarbeitet und die Core-Motion-API, wo du normalerweise immer so fragen musst, so, hey, wie ist denn meine Gyroskop-Orientierung oder wie ist denn gerade mein, keine Ahnung, meine Location oder wie ist denn gerade mein, was weiß ich, Kompass. Dafür brauchst du ja normalerweise viel Strom, wenn du permanent da fragen willst. Und das macht dieser M7-Chip wohl für dich automatisch. Bedeutet, du musst dann immer nur alle paar Sekunden aufwachen und fragst einfach den M7, so, hey, was waren bisher? Und der macht das einfach in Hardware. Bedeutet, Fitbit wird jetzt wahrscheinlich auch gesagt haben, so, fuck. Mhm. Weil wenn das iPhone das kann und du hast das Handy immer dabei, also wenn du laufen gehst selbst, hast du meist das Handy dabei, weil du musst ja irgendwo ja Musik haben und irgendwo ja GPS, so, also wenn es, keine Ahnung, wenn du so nerdy drauf bist. Und auf jeden Fall haben die das da in das 5S eingebaut, neben irgendwie noch einem Fingerprint-Sensor und einer besseren Kamera, was ja beides ganz nett ist. Aber gerade dieser Motion-Chip da freue ich mich, weil ich verliere jeden Fitbit immer.
Ist auch gut. Und dein Handy hast du nicht verloren,
oder? Mir ist gerade aufgefallen, dass schon wieder ein Teil von meiner Fitbit-Hülle abgefallen ist. Das muss ich demnächst mal irgendwie kleben oder so.
Ja, der Fitbit, Momo hat den Fitbit One, der ist ein bisschen kleiner, hat aber auch Bluetooth und hat, glaube ich, keine Höhenmessung oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, den verliert man, glaube ich, weniger oft, aber muss ich ehrlich sagen. Gerade weil ein Fitbit kostet ja auch, was, $100 oder so?
Ich glaube, 90 Euro oder sowas.
Ja, genau.
Der Fitbit One, das ist der, den ich habe.
Zip meine ich, nicht One.
Zip, das ist dann dieses
kleine
Tracker-Nupsi.
Genau. Okay. Auf jeden Fall, bevor du dann ein Fitbit für $100 mehr kaufst, dann kannst du ja auch einfach statt einem iPhone 5C das iPhone 5S kaufen und hast dann quasi das Ding schon automatisch mit drin, was ja ganz cool ist.
Ich glaube, das ist auch so die Grundidee von dem 5C, dass du sagst, okay, ich will einfach das Normale.
Ja.
Anstatt das Billige.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach so.
Dieses, 5S meinst du, also C ist ja das Billige.
Also anstatt 5 China sagst du, okay, ich bezahle halt die 100 Euro mehr und hole mir das Bessere, obwohl es eigentlich das normale Flaggschiff ist quasi. Ja.
Genau, das ist, ich denke halt, das 5C ist irgendwie für Leute, die dann nicht so viel irgendwie mit dem Vertrag zahlen wollen gleich.
Ja gut, und es ist halt auch die Sache, bisher haben sie das Vorjahres-iPhone immer $100 oder 100 Euro in dem Fall, in unserem Fall, billiger verkauft und stattdessen haben sie jetzt halt ein anderes, was ähnliche Features hat wie das Vorjahres-iPhone, aber halt bunt ist und irgendwie also ich glaube, das ist halt mehr so für Kinder und Jugendliche, die dann halt irgendwie Bock drauf haben, ein buntes Telefon zu haben.
Ist auch einfach konsistent, weil all ihre anderen Produkte, also du hattest immer einen MacBook Pro und damals ein MacBook, jetzt ein MacBook Air. Dann hast du einen iMac und einen Mac Pro. Du hast immer zwei Produkte. Also Apple hat zwei Produkte für alles, was sie verkaufen, so im Normalfall.
Außer beim iPhone bisher.
Beim
iPhone gab es immer das aktuelle iPhone und dann das Vorjahres-iPhone und jetzt ist es halt das C.
Genau, bedeutet, also das scheint halbwegs konsistent irgendwie zu sein. Fingerprint-Sensor fand ich ganz cool. So, das musst du dich mit dem Code eintippen.
Ja,
so
ist halt ein bisschen problematisch, weil alles, was du anfasst, sind deine Fingerabdrücke drauf. Und
die da interessiert auch keinen, das ist ein vierstelliger Zahlencode. Es ist nur, dass keiner draufschaut und irgendwie die Schmuddelbilder auf deinem Handy entdeckt.
Ja.
Also das ist nicht für Sicherheit.
Ja gut, das Ding ist halt, du kannst dein iPhone zumindest so einstellen, zum einen kannst du mehr als vier Stellen nehmen, du kannst ja auch so ein normales Passwort nehmen oder sowas.
Das macht doch keiner.
Macht tatsächlich keiner. Zum anderen kannst du es halt auch so einstellen, dass es nach 10-mal falsch eingeben gewiped wird. Da musst du halt ein Backup restoren oder so.
Genau.
Aber Fingerabdruck, ich glaube, den kriegst du halt problemlos
ist ja auch
von
nicht
dem
nur,
Display runter.
Es ist ja auch nicht der Fingerabdruck, sondern sie sagen ja, sie machen mehr als Fingerabdruck. Sie sagen auch so Subepidermal, also sie schauen auch noch irgendwie unter deiner Haut, wie irgendwelche Ausrichtungen sind. Also es ist nicht nur so, dass du einfach nur die Linien machst und der dann Hash draus baut, sondern der schaut irgendwie noch ein bisschen mehr als nur Linien.
Also das Ding,
und
das
danach
Ding
kommt ist, wie dein Blutdruck oder was? Du bist zu hoher Blutdruck, das kann.
Komm mal runter.
Es kann nicht sein, du musst irgendwie jetzt gerade versuchen, das iPhone zu hacken.
Ja, schau mal Video von Katzen an jetzt lieber. Dann kommst du mal runter.
Komm mal auf dein Leben klar. Also generell finde ich ja so Biometrie nicht so super, aber als Ersatz für einen vierstelligen Zahlencode
ist okay.
Genau, also entsprechend dem habe ich auch mal How to Fake Fingerprints vom CCC mit verlinkt, weil das ein ganz cooler Artikel ist und das ist auch schon super alt, von 2004. Aber es funktioniert immer noch genauso.
Ja, aber wahrscheinlich halt bei dem iPhone, so wie es aussieht, nicht, weil sie halt sagen, sie messen nicht nur, also nicht nur diese kleine, quasi diesen Hash von dem Fingerabdruck, sondern...
Du musst noch ein bisschen Blut mit abgeben.
Quasi genau.
Genau, ja. Du musst...
DNA.
Das gab es letztes Jahr schon als Comic irgendwie, so dass du erst irgendwie den Bluttropfen...
Du kannst dann mit einem Tropfen Blut dein iPhone anlocken.
Aber es ist nicht länger geworden, was ein bisschen komisch ist, oder?
Ist
länger
gut,
geworden? Ist ein bisschen länger geworden.
Das Krasse ist auch, sie haben jetzt wesentlich mehr LTE-Bänder als früher. Also wow. Sie haben ungefähr fucking alle LTE-Bänder, aber sie haben auch...
Sie haben auch 1000 Millionen Modelle jetzt.
Richtig. Früher hatten sie 3, glaube ich, oder so. Aber man muss sagen, von den 1000 Millionen Modellen, also komischerweise zum Beispiel das Modell A1457, der hat die Bänder 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, aber die sind auch alle in dem CDMA-iPhone irgendwie mit drin, was komisch ist. Also da gibt's ein komischen Überhang und dann gibt es noch irgendein Modell unten, das TD LTE hat, was dann halt für China Mobile interessant ist, weil die machen das wohl über Time Division anstatt über Frequency Division, was glaubt die anderen meist machen. Also das ist halt die Möglichkeit, diese Multiple-Access-Verfahren, wie du mehrere Leute auf einem Funkkanal gleichzeitig reden lässt. Ja. TD ist halt so die langweilige Version, indem du einfach sagst, ja, wenn der Kuchen spricht, müssen die Krümel mal ruhig sein und andersrum. Und das wird ganz interessant, weil sie dann halt auch in China World LTE machen können.
Not bad.
Und also haben sie gemischt, also sie haben sowohl Frequency Division als auch Time Division bei diesem Modell. Auf jeden Fall haben wir die Bonus Cellular und Wireless Specs da verlinkt. Was ganz cool ist, letztes Mal musste ich so machen, dass ich mir ein Verizon-Handy kaufen musste, dass ich hier mit T-Mobile aktiv sein kann. Aber so wie ich gehört habe, hat O2 andere, oder nicht O2, Vodafone andere LTE-Frequenzen wie T-Mobile. Also gibt wieder so ein Frequenz-Fuck-Shit irgendwie.
Ja, sagt einfach.
Genau.
Man kann sich einfach ein Telefon mit all den Bändern haben.
Alle Bänder, weil irgendwie die Antenne wahrscheinlich komisch sein müsste oder so.
Gott, ja. Weiß nicht. Einfach mehr Antennen. Und ansonsten hältst du es falsch wieder. Hat doch letztes Mal schon funktioniert.
Genau.
Ja, schön. Sieht aus wie ein Telefon.
Richtig. Zwei Telefone.
Wie zwei
Telefone. Was ganz beeindruckend war, Nokia hat recht schnell reagiert.
Haben gesagt, lol.
Ja, irgendwie, weil Nokia hat ja auch mit diesen Lumia diese ganz vielen bunten Farben. Und da haben sie einen Tweet geschickt, wo drauf stand Thanks Apple und dann ein Bild unten dran, wo drauf steht Imitation is the best form of flattery.
Und sie haben sie nicht sofort verklagt?
Nö, anscheinend nicht.
Oder? Ich glaube, die haben was falsch gemacht.
Hallo?
Die haben das noch nicht verstanden mit diesem
Marketing. Is this thing on? Hallo? Auf jeden Fall war lustig und irgendwie jemand anders hat auch noch irgendwelche. Also es ist wohl jetzt irgendwie, die haben wohl irgendeine Werbeagentur jetzt immer da sitzen und Apple irgendwas announced, alle anderen, dass sie schnell Fotoshoopen können quasi und da ihre Shoops hochladen auf Twitter und dann Retweets bekommen.
Lololol, Retweets. Wir haben Internet Moneys.
Genau, anscheinend also ist es wohl besser, einfach zu warten, wenn Apple irgendwas macht und dann irgendwas Lustiges zu sagen, als selber Werbung zu machen. Was ja auch cool ist.
Naja, aber ich meine, das ist ja auch ein Event, wo du einfach immer dabei sein musst, auch wenn du nicht zu Apple gehörst.
Schau dir dazu, kommt gut. Ja, Themen haben wir keine. Lesefu, das erste war ich. Fitbit parsen. Ich habe jetzt zwar keinen mehr, aber ich habe selber mal.
Du könntest ihn parsen jetzt.
Ich hab ja schon geparst, aber nur über die API und da kriegst du nicht diese ganz genauen irgendwie stündlichen oder minütlichen Werte. Die siehst du aber bei denen auf der Homepage und irgendjemand hat jetzt halt die Quelle für diese Flash-Grafik angezapft und hat da irgendwie so ein Bonus-Python-Skript geschrieben, dass dir das da rausholt.
Und das exportiert es dann in was für ein Format?
CSV.
Okay.
Oder wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendein Magic-Format, ist ja auch egal. Auf jeden Fall passt dir das denn auf der Seite raus, ohne dass du den super Premium-Bonus-Account kaufen musst. Das ist ja eigentlich auch ganz cool.
Das ist doch nett.
Richtig. Schon wieder ich. Gab es einen Artikel auf highscalability.com und Need help with understanding database scalability, understand IO. Und da ist irgendwie so, steht groß drin.
Achso, wir sind bei Lesefu jetzt.
Ja, genau, wir haben keine Themen leider.
Oh, keine Themen.
So sorry.
So sorry.
Genau, auf jeden Fall geht es da so ein bisschen drüber. Die sagen halt so, ja, deine Datenbank ist langsam, wir sagen jetzt, was es denn sein könnte. einerseits könnten es Inserts sein, die zu viel I.O. machen oder Queries, die zu viel I.O. machen. Was ist da das Problem? Was ist da die Lösung für? Also geben dir so ein paar Patterns so mal zum drüberlesen, was sein kann, wenn deine Datenbank wohl das Bottleneck zu sein scheint und wie du da drum umgehen kannst, irgendwie mit Sharding oder horizontal-vertikal skalieren oder SSDs reinbauen oder viele andere Dinge.
Magics.
Ganz nett zu lesen.
Okay. Ich habe einen Artikel auf der hässlichsten Webseite der Welt.
Oh ja.
Auf avian.net. Und zwar, der heißt, das ist eine E-Mail, und zwar die heißt Open Pardon aka Don't Kill My X-Log. Und es geht darum, was soll dein Computer machen, wenn ihm der Memory ausgeht? Und bei Linux ist es ja so, dass er halt irgendjemanden quasi
tötet. Den Prozess, der dir am wichtigsten ist.
Genau, der gerade am wichtigsten ist, zack, weg.
Wegschießen. Zum Beispiel, du hast irgendwie du hast deinen Computer geloggt und dann geht halt X-Log weg.
Das ist die beste Idee ever.
Ja.
Richtig, hast aber, 600 Megabyte Photoshop auf wahrscheinlich und der denkt sich, nee.
X-Log.
3 Megabyte X-Log.
Ja, bam, genau. Raus. Das ist halt, und genau darum geht es. Was ist denn überhaupt die beste Methode oder wie kannst du denn überhaupt auswählen, wen du tötest? Und die Antwort zu, sag doch, wenn irgendwie der Computer out of memory geht, dann mach doch bitte X oder sag doch bitte Kernel Panic oder so.
Ja.
Und dann die Antwort ist sehr cool. Die beschreibt es nämlich mit einer Aircraft Company, die quasi herausfindet, dass es billiger ist, wenn du mit weniger Leuten fliegst. Mit weniger Benzin und mehr Leuten, weil du dann halt weiter, dass du dann schneller fliegen kannst. Und dann ist es halt ab und zu so, dass du
Leute rauswerfen musst.
Sorry.
Und dann wird halt so beschrieben, so, ja, was machst du am besten? Welchen wirfst du denn am besten raus? So, erstmal die kleinen oder die dicken, weil du dann weiter fliegen kannst.
Ja.
Oder die Leute, die am meisten Geld bezahlt haben oder die am wichtigsten sind. Und
Hauptproblem.
Das Hauptproblem ist, wer ist am wichtigsten?
Das Hauptproblem ist, du sollst den Scheiß einfach nicht machen, sondern dir mehr RAM kaufen.
Richtig. Einfach ein größeres Flugzeug kaufen. Genau. Und sehr lustig zu lesen und schon super old von 2004.
Weil man muss schon sagen, der Umkehle killt wirklich immer, was am wichtigsten ist. So irgendwie neulich hatten wir mal irgendwelche Testfehler, wo der irgendwie kam er auch rein und hat dann irgendwie quasi eins unter Init gekillt oder so, wo halt alle fucking Kinder davon waren. Anstatt dass er eins von den ganz oberen killt, das irgendwie, keine Ahnung, 300 Megabyte gebraucht hat, killt er irgendeins da unten und dann kaskadiert er so fies hoch, dass alle Kinder sterben.
Die komischen Prozesse müssen einfach bloß wissen, so, ja, wenn ich den Sick Parent bekomme, dann sage ich einfach fuck you, ich mach weiter. Lol, habe ich halt keinen Parent mehr.
Richtig.
Geht ja auch, machen ja auch die ganzen Scheißteile.
Das hat er irgendwo, genau, Trap Sigint, fuck you, I don't do what you tell me. So.
Einfach mal den Sigint trappen. Lol. Send mir doch 9.
Richtig. Themenvorschlag, einfach mal den Sigint trappen. Okay, gut.
Ja, so. Genau, das war mein Lesefu. Sehr lustiger Artikel.
Ja, habe ich auch gelesen, fand ich gut.
Jo, ich habe hier ein nettes Slideset auf SpeakerDeck und zwar Ruby Batteries Included und da geht's einfach mal, da werden jede Menge Ruby Standard Libraries oder Klassen in der Standard Library vorgestellt, die ich bis jetzt teilweise auch noch nicht kannte und es ist ganz cool zu wissen, dass es das alles in der Standard Library gibt.
Mhm.
Jo, also da so Delegation, gut, so Sachen wie jetzt Enumerable oder Sets oder Queues oder so kennt man vielleicht, aber das sind auch so Sachen drin, von denen ich vorher noch nie gehört habe. So Forwardable zum Beispiel ist ganz nett, wenn du irgendwie sagst, du hast ein Objekt und du möchtest an dieses ein paar Methoden weiterleiten, aber nicht alles so.
Mhm.
Dann kannst du das einfach in deine Klasse einbauen. Apps davon oder Extend, also rufst Extend auf und dann kannst du einfach irgendwie ein paar Delegators definieren und so. Das ist schon ganz nett.
Und er teilt es auch so ein bisschen schön in so einerseits diese ganzen Patterns quasi, also so Delegate oder Forward oder sowas in der Art. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die so Ruby intern sind, also dass du zum Beispiel die Ruby VM speziell ansprechen kannst. Also du kannst dir quasi eine VM bauen, die die Tailcall-Optimization anhat.
Genau, zum Beispiel.
Und du kannst, zeigt auch ein paar coole Sachen, wie du mit DLLs zum Beispiel interagieren kannst.
Fiddle fand ich ganz nett. Also das ist
krass.
Das ist eine Bibliothek, mit der du C-Libraries.
Das ist so die FFI-Wrapper quasi. Ja. Und dann kannst du irgendwie C-Libraries laden und ganz einfach quasi an die C-Library irgendwas schicken.
Function-Calls machen.
Genau, und so. Gibt dir einfach den Befehl zurück. Was ganz cool ist, er redet ein bisschen über Secure Random, wo wir auch irgendwie neulich drüber geredet haben, dass der OpenSSL nicht forksicher ist, außer du benutzt halt Secure Random.
Ist auf jeden Fall viel cooler Scheiß drin und kann man sich alles mal durchgucken, außer Sachen, die ich jetzt zwar schon kannte, aber noch nie benutzt habe, zum Beispiel PStore ist ganz nett. Das ist so eine so ein persistenter Data Store, der halt auf Platte rausschreibt. Aber halt auch transaktionssicher ist und so weiter. Das ist ganz nett. Kann man alles mal durchgucken.
Genau, ja. Cool.
So schön.
Von mir kommt es jetzt zwei Cassandra-Links. Einmal Tombstoning Cassandra Super Columns. Cassandra hatte früher diese Super Columns in ihrem Datenschema, wo du, also Cassandra ist ja so column-basiert, bedeutet, du hast eine ID und dann quasi ein Hash dahinter mit beliebigem Zeug drin. Und dann gab es früher noch diese Super Columns, die immer so ein bisschen komisch waren, die quasi mehrere von diesen Columns irgendwie zusammenfassen, Pseudo-Dinger. Und da ist ein netter Artikel, der ein bisschen beschreibt, wie sie jetzt von denen weg wollen. Die sind so ein bisschen quasi deprecated, nicht ganz. Auf jeden Fall werden sie nicht mehr so gern eingesetzt. Und da ein bisschen das Problem beschreibt, also der Artikel beschreibt ein bisschen das Problem, warum die nicht mehr so gern eingesetzt werden und was man stattdessen macht. Das war Artikel Nummer 1. Und der zweite Cassandra-Artikel ist wieder von DataStacks. Die immer echt super Artikel machen, also die sind auch auf dieses ganze Big Data Zeug ein bisschen spezialisiert. Die haben einen Artikel am 3. September veröffentlicht, was es Neues in Cassandra 2.0 gibt. Da gab es einige coole Sachen drin. Die benutzen zum Beispiel auch diesen LMAX Disruptor. Ich höre letzte Zeit total viel über diese LMAX Disruptor Bibliothek, die irgendwie zum Connection Management da ist. Kannst dir so ein bisschen durchschauen. Also das ist quasi eine Bullet-Point-Liste, die jedes Mal dann noch verlinkt ist auf irgendwelche Issues im Bug-Tracker von dem Apache-Projekt oder auf irgendwelche Blogposts, die da irgendwie entsprechend drüber geschrieben wurden. Da hatte ich dann auch diesen Super-Column-Artikel her, die irgendwie intern schon ersetzt wurden. Also die werden jetzt nur noch emuliert. Auf jeden Fall, Cassandra wird echt immer, also im Gegensatz zu React, entwickeln sie sich wesentlich schneller weiter. React hat immer so, also die haben dann irgendwie sekundäre Indexe, aber ganz komisch implementiert und Cassandra schaue ich mir jetzt in nächster Zeit mal wieder an als Backend so im Vergleich zu Elasticsearch, das zwar irgendwie gut funktioniert gerade, aber ich,
ja. Du kannst es nicht lassen, du musst es wieder kaputt machen.
Es fühlt sich halt ein bisschen komisch an, immer noch Elasticsearch. Es ist halt diese komische, ja, da gibt es dieses Source-Attribut in einem Dokument drin, wo das eigentliche Dokument drin ist und dann noch diese komischen Indexe und sie unterstützen zwar Updates, aber nicht so richtig und atomare Counter auch nicht so richtig und das könnte Cassandra halt alles. Mal schauen. Wenn ich mal irgendwie einen Tag Zeit habe, einen Gardening Day oder so.
Ja.
Bam.
Genau. Ich habe wieder einen Ruby-Artikel, weil ich gerade mitten in den letzten Tagen meines Thesis-Projekts stecke und da halt irgendwie Zeug in Ruby schreibe. Und zwar musste ich jetzt vor kurzem einen Memory-Leak finden in meiner Applikation. Und das war irgendwie ziemlich stressig, weil es da für Ruby an sich, also für MRI Ruby, kaum Tools gibt, um sowas zu entdecken. Und wenn, dann muss man irgendwie eine gepatchte Ruby VM nehmen und Ruby Prof und so weiter. Das ist alles so ein bisschen schmerzhaft. Da ist es eigentlich ganz cool, das auf der JVM laufen zu lassen mit JRuby. Und ich habe da mal so zwei Artikel verlinkt, die so ein bisschen erklären, wie man da im laufenden Betrieb von der VM Memory Dump abzieht, wie man den dann mit irgendwelchen Tools analysiert. Also dieser Eclipse Memory Analyzer hat mir dabei sehr geholfen. Und in JRuby selber gibt's auch leider nur für CPU-Zeit eine Bibliothek, die standardmäßig geladen ist, mit der man halt auch Code-Blocks profilen kann, was auch ganz cool ist. Aber im Fall von Memory ist es halt einfach cool, du machst irgendwie, lässt deine Applikation laufen, fährst mal Benchmark dagegen, ziehst einen Memory-Dump ab, fährst mal wieder einen Benchmark dagegen, ziehst wieder einen Memory-Dump ab, machst das irgendwie ein paar Mal hintereinander und dann sieht man halt auch schnell, ob man Memory-Leak drin hat oder nicht, ob der Speicherverbrauch jetzt größer ist oder nicht.
Und dieses Eclipse-Tool, das ist zwar furchtbar hässlich, wie halt so das ganze Java-Zeug, aber es bietet einem halt so Features an, wie so automatische Leak-Detection, dass der dir schon sagt, hey, hier hast du ein Objekt, das nimmt 90% deines Speichers ein, oder du hast von einem Typ Objekt, hast du ganz viele, die dir den Speicher zumüllen, guck doch da bitte mal danach. Und es ist ein bisschen kompliziert, weil man muss da halt mehr oder weniger den Ruby-AST in Java browsen, weil es ist halt keine richtige Java-Applikation, sondern es ist halt immer noch Ruby, was in Java geschrieben ist. Aber wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dann hilft einem das doch ganz schön.
Kommt gut.
Ja.
Kommt
gut. Ja, genau. Und das eine, das zeigt man so Browsing mit JMap und JHat und Visual VM. Und das zweite zeigt dann mal, wie man so ein Memory Leak mit Eclipse Memory Analyzer findet. Kann man sich mal angucken.
Nice. Sehr gut. Felix.
So.
Tor Traffic Correlation.
Genau. Ich habe ein Paper diesmal über Tor Traffic Correlation. Und zwar geht es darum, wie einfach bzw. wie schwierig ist es denn, in einem Netzwerk, in dem speziell in dem Tor-Netzwerk, bestimmte Benutzer zu de-anonymisieren. Das heißt, herauszufinden, das ist dieser spezifische User und daraus dann quasi zu finden, wann ist denn der aktiv und was macht der und solche Sachen. Mhm. Und das Paper beschreibt es so ein bisschen, welche Adversaries, das heißt, welche Parteien denn welche Möglichkeiten haben, solche Sachen zu analysieren und was es da für Wege gibt, wie das Tor-Routing funktioniert und was es da für Probleme speziell mitgibt. Und das ist relativ cool. Ich habe es selber tatsächlich nur den Abstract gelesen, aber das war schon
gut genug,
als dass ich es jetzt auch weiterempfehlen kann, weil das ist mehr, als ich sonst lese. Und ihr müsst es lesen und mir dann hart mehr erklären, wenn ich mir erzählt habe. Nein, also es ist auf jeden Fall sehr cool und der Digest ist quasi, dass du innerhalb von, ich glaube, 4 Monaten ungefähr 100% aller User in dem Tor-Netzwerk die anonymisieren kannst. Und das ist relativ krass eigentlich.
Gute Sache.
Und genau, plus eins, sehr gut.
Ja, ich habe meinen nächsten Artikel ein bisschen verschoben, deswegen kommt gleich nochmal der Makefu mit Wireless USB.
Ja,
endlich.
Ich habe es irgendwie, hätte es eigentlich in News gemusst, aber ist egal. Ist halt hier jetzt in den Lesefunk. Ich mach's mal um in die News gleich rein. Und zwar Wireless USB ist endlich gespeckt worden. Und zwar Wi-Fi mit Gigabit Speed einfach. Du hast,
so muss das sein.
Das ist so gut. Endlich machen wir alles wireless, weil das ist der einzige Weg, der wahre Weg ist.
Richtig.
Der wahre Weg.
Und zwar, also es geht dann irgendwie gespeckt ist, du hast verschiedene Bandbreiten, auf denen du dann senden kannst, irgendwie 2,4, 5 und 60 Gigahertz. Das heißt, dieses super nahe High-Speed Gigabit Wi-Fi. Und es geht dann irgendwie alles automatisch und du hast dann wie USB, nur dass du voll schnell bist.
Übers Wi-Fi.
Super, viel Gewinn, plus eins. Ich mach's mal noch
bis zu 10 Gigabit pro Sekunde, theoretisch. Also ist ja Funk dann wieder, also wahrscheinlich auch 5 irgendwie.
Ja, yeah. Du hast halt so Overhead 20% vielleicht.
Richtig.
Aber das ist ja eh meistens dann irgendwie eine Festplatte, die neben deinem Computer liegt und da hast du nicht so viel Shit, was dazwischen kribbeln kann.
Yeah, buddy.
Wireless. Auf jeden Fall. So, jetzt bist du.
Also das ist 2D-Bild zu 3D-Ding, meinst du?
Ah, ne Moment, nee. Da wäre ich dran
gewesen. Ja.
Specifying different gems when using JRuby.
Genau, das war meins. Genau, und zwar benutze ich in meinem aktuellen Projekt ja auch Ruby und, wie ich vorhin schon erzählt habe, JRuby. Und da ist es ganz cool, dass es ein Feature, was ich bis jetzt noch nicht kannte, namens Platforms bei Bundler gibt. Also Bundler ist ja dieses Framework, mit dem man Ruby-Gems verwalten kann und sagen kann, hey, ich habe hier dieses Projekt, das benutzt dieses Gem in einer bestimmten Version. Und das hat tatsächlich auch ein Feature, dass man sagen kann, hey, wenn du jetzt auf JRuby läufst, dann installierst du bitte dieses Gem und wenn du auf einem normalen Ruby läufst, dann installierst du bitte dieses andere Gem. Das Problem ist, normalerweise laufen die meisten Ruby-Gems auf beliebigen Ruby-Plattformen. Es sei denn, sie sind nicht selber in Ruby geschrieben, sondern irgendwelche C-Extensions oder in Form von JRuby Java-Extensions oder sowas, dann funktioniert das natürlich nicht so ohne weiteres. Und da ist es ganz cool, dass man halt irgendwie so ein Feature hat, wo man sagen kann, hey,
installier doch mal bitte jetzt hier auf der einen Plattform einen JDBC-Treiber, auf der anderen Plattform MySQL-Treiber und das tut. Und ich habe hier mal so einen Artikel verlinkt, der mal erklärt, wie das geht.
Okay, sehr schön. Ja. Ich habe mir gerade noch mal die Stunt Library von Python angeschaut und das ist so gruselig, was da alles drin ist einfach. Und zwar, du hast coole Sachen, wie zum Beispiel so difflib, dass er sagt, okay, ist dieses Wort so ähnlich wie diese, was auch immer in diesem Satz steht. Und du hast irgendwie komische so LZMA und sowas Sachen, Compression-Zeugs. Aber dann hast du auch Dinge wie irgendwie, warte, was war das hier? Ein Parser für die plist-Files von macOS X und solche Sachen.
Oh, braucht man unbedingt.
Und netac-Parser, weil das sind einfach, oder hier xdrlib. Ich weiß noch nicht mal, was xdr ist. Aber du hast es dabei in der Standard Library.
Hm.
Macht total viel Sinn. Und also, Curses halt. Curses, ja. Sowieso.
Curses.
Curses. Brrr. Curses.
Gefällt mir.
Wollte ich einfach mal sagen.
Curses. Gut.
Ja.
Okay.
Ich mach's mal noch oben
auf. Das nächste ist auch noch mehr cool.
Noch mehr cool. Ah ja, 2D-Bilder zu 3D-Dingen habe ich es genannt.
Das habe ich auch gesehen. Das ist ziemlich cool gemacht, ja.
Also das ist da jetzt irgendwie ein Hacker der Artikel, aber prinzipiell geht es darum, du hast darunter ein Video und das nimmt, so wie ich das gesehen habe, irgendwie ein 2D-Bild und macht daraus ein 3D-Ding, was man dann...
Ja, das ist so, du hast irgendwelche Dinge in diesem Bild und dann tust du quasi mit 3 Mausklicks, kannst du irgendwelche Zylinder oder Kugeln oder sonst was selektieren. Du sagst hier Länge, Breite, Höhe und anhand dieser Angaben erkennt das scheinbar Objekte in diesem Bild automatisch und macht da und interpoliert das irgendwie so, dass es ein 3D-Objekt draus macht. Das ist ziemlich creepy, aber zumindest in dem Video sieht das so aus, als würde es ziemlich gut funktionieren.
Das ist sehr awesome einfach.
Also ist nett, doch. Aber es ist kein Lesefu, oder?
Ja, doch.
Okay.
Quasi ein Video-Fu.
Jo. Dann.
Oder so.
Sehr gut.
Was für sich.
Kommt gut. Okay, das nächste ist Fun with ButterFS on Ubuntu.
Oh, ButterFS. Oh,
ist lustig. Ich habe heute mit einem Prof von uns geredet und der hat so gemeint, ja, der Herr Seeger, der hat ja immer so eine Affinität zu Filesystemen gehabt.
Oh, und der steht ja auf Filesysteme.
Sein persönliches
geiles ButterFS.
Ja, sein persönlicher Fetisch.
Eigentlich nicht, aber ZFS war immer mal gut.
Ich stecke mein ZFS in dein ButterFS.
auf jeden Fall, ich habe neulich irgendwie mal mir so, keine Ahnung warum, ich glaube langweilig.
Oder? Oh nee, eine Minute noch.
Ja, bei mir ist schon, ist okay.
Okay, Glück
gehabt. Ich habe auf jeden Fall neulich mal mich geschaut, weil ich habe, im Moment habe ich mein eins meiner vielen Backups, oder ja, ist kein Backup, ist mir egal, ist ein Backup. Time Machine habe ich gerade so geregelt, dass ich irgendwo einen Mac Mini rumstehen habe und da einfach so eine USB 3 3,5 Zoll Platte dran hängen habe mit Terabytes und da macht er gerade das Backup hin. Nur ist es halt nicht geradet, bedeutet, wenn die Platte weg ist, ist die Platte weg.
Und gut, das ist ja bloß ein Backup. Daher.
Ja, genau, aber trotzdem wäre ja ganz nett, das zu haben und da ist auch noch Unterhaltungsmedien auf der Platte drauf und schieß mich tot.
Linux-Distribution, Unmengen.
Ja, hallo, Ubuntu Hardy ist jetzt weg. Gestern haben sie die Repos verschoben.
Ja, hätte man jetzt noch schön Linux-Distribution gebackt,
ja,
könnte sie jetzt per BitTorrent seeden oder so.
Richtig, und deswegen fände ich das ganz gut, wenn man die Linux-Distribution irgendwie so super bonusmäßig vielleicht doch besser gebackupt sind. Da hatte ich mir ein paar Sachen überlegt. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr irgendwie, ich habe ja noch so einen Linux-Server irgendwo rumstehen, da könnte man auch irgendwie 2 Platten reinmachen, aber das ist dann meist hässlich und das ist zu groß und zu wenig dafür gebaut.
Zu groß.
Ja, gut, nicht so wie du. Also Platte hat irgendwie einen massiven Metallklotz, wo irgendwo Gerüchten zufolge Festplatten drin sind, aber
nicht. Das ist eine riesige Gaskammer.
Quasi. Auf jeden Fall gibt es hier einen Artikel über ButterFS. ButterFS ist nämlich einerseits Linux und man kann auch ZFS auf Linux machen, aber man will ZFS auf Linux machen. Nee,
willst
du nicht.
Auch wenn es jetzt im Kernel ist, du willst es trotzdem nicht.
Ja.
Weil das einfach so ein fricke Scheiß ist.
Genau. Und ButterFS ist jetzt so wirklich im Kernel, also nicht nur so, du kannst Module irgendwo kompilieren. Das ist
mittlerweile
stable? Nee. So? Stable genug.
Stable enough, dass ich es jetzt für irgendwelche Sachen benutzen kann.
Auf jeden Fall, es hat eben alles, was du eigentlich willst. Es hat Checksum, es hat Kompression, du kannst es online resizen, es hat natives Ray drin und ein Diskmanagement.
Ja gut, aber dann online resizen kannst du mit LVM auch.
Niemand kann irgendwas mit LVM.
Doch, ich.
Du hast noch ein Level von irgendwie Shit dazwischen, was kaputt gehen kann.
ButterFS kann, glaube ich, auch so diese Bonus-Rate-Geschichten, dass du irgendwie nicht zwei exakt gleich große Platten brauchst, sondern so unterschiedliche Platten, würde ich behaupten. Also
nee, glaube ich nicht.
Nicht? Mhm. Egal, ist so. kann irgendwie so Error Recovery, kann Snapshots, was ja auch cool ist, und irgendwie Subvolumes, dass du quasi dir elegant sagen kannst, hier machst du den Time Machine Volume und der darf dann halt maximal 500 Gigabyte groß werden.
Snapshots,
ja?
Ja.
Genau. Geht. Kommt gut. Hm? Und auf jeden Fall kann der quasi alles, was so zum Beispiel so ein Drobo oder was auch immer so die Kauflösungen sind, machen kann. Und hier ist ein Artikel, wo so ein bisschen drüber steht, wie der Typ sich so einen HP-Server gekauft hat. Diese HP Microserver,
genau,
die irgendwie auch ganz cool kommen. Da kann
genau.
Felix nachher picken, glaube ich.
Genau,
kann ich
nachher picken, weil das ist super viel Gewinn. Ja.
Genau, und er sagt eben, wie er da seinen Bonus-Server gemacht hat und redet ein bisschen drüber, warum er ButterFS liebt und warum es so cool einfach ist zum Aufsetzen. Und sieht ganz cool aus eigentlich. Also ButterFS.
Ja, ist halt wahrscheinlich das deswegen dann ganz cool, weil du dann halt nicht 1000 irgendwie
LVM,
sonst was, genau. Pseudo-Devices.
Und du hast Snapshots, die einfach nur ein Folder sind.
Ja.
Und das ist super cool einfach.
Ja.
Das ist echt cool.
Mhm. Sowas ist schon, und auch wenn Snapshots dann billig sind, dann ist es halt auch kein Problem mehr, weil dann kannst du halt auch sagen, hey, ich lasse den Cronjob laufen, mache hier alle Stunde einen Snapshot und dann hast du da schon mal deine Versionierung mit drin.
Genau, gut, Scheiß. Wobei das würde ja Time Machine für mich selber machen, ja. Aber
FIM würde
ich meine
auch können.
Ich meine auf dem Server selbst.
Ja, aber FIM kann das auch, aber du musst dafür dieses neue Pool irgendwas benutzen und dann hast du quasi Snapshots, die nicht eine eigene Partition sind, sondern du hast so einen Pool und der kann dann sich verwalten.
Ah, okay, weil zumindest bei der Version von LVM, die ich benutze, da kann man Snapshots erzeugen, aber das sind dann halt eigene Devices, die muss man dann wieder extra mounten.
Nee, also du hast in der neuen Version von LVM hast du diese, ich weiß gar nicht, Device-Pools oder sowas und da kannst du dann auch die Sachen einfach mit, also dann hast du auch einen Speicherplatz für dieses ganze Shit. Und das ist eigentlich, was du auch haben willst.
Jo.
Kommt gut. Genau, auf jeden Fall war das ein cooler Artikel. Und leitet auch gleich über in mein erstes Mimimi.
Mimimi.
Richtig. Und zwar habe ich mir überlegt, ja gut, ich will jetzt nicht so ein, keine Ahnung, ich will da eigentlich an den Mac, ich will jetzt nicht noch eine zweite Platte ranhängen. Ich meine, ich könnte hier einfach die zweite Platte oben drauf tun und das dann beides per USB 3 und dann einfach sagen, ja hier, mach mal halt irgendwie ein RAID, so Soft RAID, passt eigentlich. Aber wollte ich nicht, weil dann liegt immer noch so mehr Zeug rum. Da hat mir der Drobo Mini eigentlich sehr gefallen, vom Prinzip her. Der Drobo Mini kann 4 2,5-Zoll-Platten nehmen. 3,5-Zoll-Platten sind ja nett, aber A, machen die sehr viel Laut und sehr viel Wärme und sind zwar schneller, aber das ist mir fürs Backup eigentlich recht egal. Ob der das
sind einfach größer, oder?
Sind ja auch wesentlich größer, schwerer, machen mehr Krach dadurch. Und
nee, ich meine auch größer vom Speicherplatz.
Ja, genau, das auch, aber gerade mit den 4 hätte ich mir halt einfach 4 Terabyte-Platten gekauft, dann hast du grob so 3 Terabyte zur Verfügung. Und bei dem Drobo ist halt das Coole, wenn die dann mal mit größeren 2,5-Zoll-Platten rauskommen, klick draufdrücken, flapp die alte raus, klick reindrücken und der macht es dann automatisch per Magic.
Dann flappt die alte raus.
Dann flappt die alte einfach raus. Und ist auch ein echt schönes Gerät. Also irgendwie der vordere Teil hat nicht aufdringlich LEDs. Es ist per Magnet. Also du kannst komplett ohne Schrauben.
Kann man die abschalten, die LEDs?
Kannst du im Control Center.
Das finde ich nämlich eine sehr gute Sache, dass man das mittlerweile auch bei diversen Routern und so weiter kann, dass man da die Status-LEDs abschalten kann, weil wenn man das Ding in seinem Zimmer stehen hat, wo man irgendwie auch schläft oder so, dann ist das halt echt nervig, wenn er die ganze Zeit mit einem Scheißding rumblinkt und man da nachts
Duct-Tape.
Irgendwie... Duct-Tapen.
Einfach drüber tapen.
Ja. Und ich meine,
aber es ist besser, wenn man es einfach ausmachen kann.
Also, nee, ist besser mit Duct-Tape. Ja. Ganz klar, weil Duct-Tape ist einfach besser. Das ist quasi schon die Lösung.
Ja. Ja. Und muss sagen, also die haben auch, was Anschlüsse angeht, sie haben so einen komischen Anschluss, so einen Stromanschluss, den du reinsteckst und dann 90 Grad drehst und dann ist er gelockt, was ganz, ganz cool kommt.
Ja.
Sie haben 2 Thunderbolt-Anschlüsse, was ganz nett war, weil dann könnte ich es quasi auch an Mac Mini einfach hinstellen und sagen, hier, du hast jetzt super mega fast, schnell. Was ein bisschen ein Problem war, dass er... Zwei Lüfter hat und die sind gar nicht so leise. Also ich habe den im Wohnzimmer stehen. Mein Wohnzimmer ist recht groß und ich sitze da gar nicht so nah dran, aber es war trotzdem nervig laut. Was ein bisschen doof war. Ich habe gedacht, wenn in 2,5-Zoll-Platten vielleicht entwickelt sich da nicht so viel Hitze und die haben das irgendwie thermisch gut gelöst, dass das halt über die Oberfläche abstrahlt. Ist sehr laut. Die Software ist ein bisschen kreblich. Du musst ein Volumen einrichten. Das hat dann irgendwie 16 Terabyte. Also so sagt er dann, ja, das ist das Maximum, was du damit machen kannst. Mhm. Richt's auch mal so ein. Und ich habe es nicht ganz kapiert, weil dann sagt er, ja, du hast 15 Terabyte frei. Aber du hast nicht 15 Terabyte frei,
weil du nicht so viele Festplatten.
Der sagt dann einfach unendlich und dann Future. Ist er irgendwann
voll.
Ja,
unendlich voll.
Ich habe es nicht ganz kapiert, wie der das genau dann machen will. Und er bietet dir zwar an, du kannst dann sagen, ja, dann mach dir doch einfach irgendwie eine Partition für Time Machine und eine Partition für irgendwas und teil dir irgendwie auf. Alles recht nervig und ich habe dann einfach zurückgeschickt. War mir zu doof.
Pass auf, dass du dich deinen Account gesperrt bekommst.
Ja, den habe ich nicht bei Amazon gekauft. Also, da gibt es nur das Bild, das man groß anschauen kann. Deswegen habe ich es da verlinkt. Festplatten hatte ich bei Amazon gekauft, aber die, es war auch super, vier Festplatten gekauft, eine direkt mit dem Headcrash angekommen, einstecken, so klick, 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 klick. Nicht gut, kenne ich.
Habe ich schon mal
dann,
gehört.
Und dann musst du eben überlegen, wie du das zurückschicken machst, dann schreibst du so, ja, die sind lauter, als ich eigentlich wollte, ich würde die gerne zurückschicken, so 14 Tage und so, aber eine ist kaputt, die kam mir schon kaputt an und dann musst du dir irgendwie so zwei RMAs irgendwie, riesen Fuckshit, aber ging dann recht problemlos, also sie hat dann gesagt, ja, ich baue das jetzt irgendwie so für dich, also per Chat, ich baue das jetzt so für dich, dass du zwei Rücksendedinger hast, klick einmal hier und geklickt und okay, einmal für drei und klick einmal hier, okay, für eine und jetzt habe ich all mein Geld wieder und schade, wäre eigentlich vom Prinzip her ein cooles Gerät, aber laut, zu laut.
Ja, das ist echt tatsächlich ein Problem, so File-Server-Geschichten. Eigentlich hätte man ja gerne eine fertige Lösung, aber bei mir ist es halt auch so, ich benutze meinen zu 90% als File-Server, aber da laufen halt auch noch ein paar andere Dienste, die dann irgendwie auch ganz nett sind.
Komische Frickelscheiße halt.
Ja, komische Frickelscheiße.
Ja, das kenne ich aber, das ist bei mir genau das gleiche Problem. Ja.
Und dann ist es halt so ein also bei mir ist es ja so das übergebliebene Riesencase, was eigentlich total unpraktisch ist, weil da ein paar Festplatten, die sind einfach in einem riesengroßen wassergekühlten Gehäuse drin und wenn mir da eine Festplatte verreckt, dann muss ich erstmal einen Liter Wasser ablassen.
Das ist echt
und dann ist es halt nicht nur normales Wasser, sondern so Siffwasser mit irgendwie Frostschutzmittel drin, dass sich da keine Algen bilden und Geschichten. Das musst du dann auch wieder irgendwie entsorgen und das ist hässlich und siffig. Und das ist eigentlich ziemlich unpraktisch. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, dass wenn ich mal wieder zu Geld komme, dann würde ich mir halt gerne mal einen neuen File-Server bauen und dann halt auch mal ein Case nehmen, wo dann zumindest Hotswap-fähige Backplanes drin sind, dass man sagen kann, okay, zumindest reicht es mir, das Case aufzumachen und dann kann ich die Festplatte mit einem Griff rausziehen und muss dann nicht irgendwie rumfrickeln.
Ja.
Idealfall wäre halt sowas wie so ein Server-Rate-Array, wo man dann halt sagen kann, du hast es direkt vorne dran und du hast einen Griff, den ziehst du raus und dann hast die Festplatte in der Hand. Sowas gibt's einzeln zum Kaufen, ist aber relativ teuer.
Ja.
So, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, und dann ist es halt auch wieder so ein Problem, eigentlich. Das Coolste wäre dann eigentlich schon irgendwie ein Linux mit Butterfest oder irgendwie FreeBSD mit ZFS oder sowas zu haben.
Also wenn du sowas Kleines haben willst, dann willst du kein ZFS, weil du brauchst da voll viel RAM und dann ist es immer noch nicht
schnell. RAM ist eigentlich...
Ja, so nee, nicht. Also ja, nee, trotzdem, du brauchst es, ansonsten tut es nämlich gar nicht einfach. Und also ich finde, also ich hatte das mal ausprobiert und es war immer langsamer.
Ja, was meinst du?
Langsamer als LVM und den ganzen Shit. Und das war ein bisschen
komisch. Ja gut, das ganze Checksumming und so weiter oder gerade so Deed Application und so, das braucht halt RAM, weil du musst dir dann halt zumindest für jeden Block, den du in deinem Volume hast, musst du dir eine Checksum im RAM halten, um das prüfen zu können.
Eine Schar-Summe wahrscheinlich für jeden Block.
Ja, irgendwann hast du dann halt.
Also du brauchst ein Gigabyte pro Terabyte.
Muss
das
halt
ist große, eine relativ gute Rechnung.
Genau, große Blöcke machen, dann hast du nicht so das Problem.
Aber ja, ist trotzdem blöd.
Ja, nee, und ich finde auch gerade im Moment, ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Also wenn ich mir immer durchlese, die ganzen Synologies, ich will kein NAS haben. Ich will eigentlich nur was Externes haben, wo ich mit USB 3 und von mir aus Thunderbolt rein kann.
Du kannst aber auch mit USB ran, oder?
Gibt's, ja, kannst du schon, aber dann hast du, ich will keinen 1,2 GHz Prozessor blöd rumlaufen haben, ohne dass der was macht. Ja,
also ich will halt, bei mir ist es genau das Gegenteil, ich will auf jeden Fall Netzwerk. Ich will auf jeden Fall Gigabit Ethernet.
Dafür habe ich einen Mac Mini.
Ich will am besten noch irgendwie, wenn es geht, noch Port Trunking oder sowas, wobei da bräuchte ich einen Switch, der das kann. Aber halt so schnell wie möglich über Netzwerk angebunden und dann am besten irgendwo ins Eck stellen und vergessen können. So. Ich meine, klar, du hast dann irgendwie noch 1, irgendwas, schlag mich tot, Gigahertz Prozessor.
Mhm. Aber das ist ja auch in deinem Telefon drin.
Aber das, ich meine, das müsste doch mittlerweile, das sollen sie halt irgendeinen ARM Chip oder sowas reinbauen.
Der halt ist halt so meist Krebelsoftware auf dem Scheiß drauf. Und ich habe, wenn ich nur ein Gehäuse habe, dann kann ich das an Mac anschließen und sagen, hier, Mac, mach mal Time Machine da drauf. Das geht dann einfach. Und wenn irgendwas nicht geht, dann kann ich irgendwie Remote schnell drauf. Ja,
das,
und
also das Problem bei File-Servern ist halt auch so Geschichten, was passiert jetzt, wenn eine Festplatte ausfällt? Woran erkennst
du? Rotleuchten.
Woran erkennst du, dass eine Festplatte kaputt ist?
War bei dem Drober gut, weil er hat 4 so längliche und wenn dann eins rot wird, dann ist eins rot und dann fängt es an zu blinken und dann drückst du drauf, hört es auf zu blinken, tust eine neue rein, blinkt es grün und wird irgendwann grün solide. Deswegen ist so schade, weil der Drober hat eben diese nötige Politur. Das war schon beim Aufpacken, das war kein so China-World-Zeug, sondern machst du auf, hast du nur eine große schwarze Fläche, wo weiß drauf steht, Welcome to Drobo. Machst du auf, der ist in schönem Tuch eingepackt, alles ist schön verfriemelt. Und das alles andere ist immer so Asia-Scheiße.
Ich meine, weißt du, das ist halt echt das Problem. Du willst halt echt, dass dann ein rotes LED leuchtet, wo du halt die anzeigt, welche Festplatte kaputt ist. Und dann willst du halt im Idealfall auch nicht noch irgendwie dich per SSH einloggen müssen und jetzt dein komplettes RAID umkonfigurieren müssen, sondern du willst einfach, wenn deine Platte kaputt ist, willst du eine rausziehen, die andere reinstecken. Zack, und der rebuildet automatisch. Ich meine, Das kann doch nicht so schwer sein.
Also ich habe genau das gleiche Problem. Was ich mir jetzt überlegt habe, was ich einfach nur noch in meinen Kopf reinbekommen muss, ist, ich nehme einfach so ein Store, was fertig ist, und dann habe ich daneben aber noch einen Computer, der das Richtige macht. Und der hat einfach voll die schnelle Verbindung zu dem anderen Teil.
Du meinst jetzt, du nimmst ja so einen NAS, was man so bekommt, und bindest das zum Beispiel irgendwie über iSCSI an?
Zum Beispiel sowas. Oder
fucking RFS. Weil iSCSI ist, also gerade wenn du es auf dem Mac zum Beispiel haben willst,
da brauchst du irgendwelche
Cash Money.
Da musst du irgendwie $200 zahlen, damit du über einen iSCSI-Treiber.
Billiger, bekommst. Aber iSCSI ist halt.
Ja, aber auf Linux ist das alles.
Auf schon Linux ist fertig.
Mit drin.
Genau, und ich.
Aber du könntest das ja als RAW-Device über iSCSI nehmen, du könntest das sogar sagen, du hast ein Kabel ohne Switch dazwischen, ohne sonst irgendwas. Es geht von einer Netzwerkkarte, von einem Rechner in so ein Teil rein.
Genau.
Und
dann hast du halt noch einen Computer.
Ja.
Die Sache ist, ich glaube, das macht ganz viele Sachen einfacher, nämlich ja zum Beispiel das Case finden. Weil du hast diese voll tollen kleinen Cases, die alle super gut sind, aber
du kannst 1000 Platten reinmachen.
Genau, du kannst da 1000 Platten hintereinander reinstecken und das ist total klein. Mhm. Und wenn du das selber baust, dann hat es immer irgendwie ist fucking huge.
Ja.
Richtig. Und ich denke, also ich weiß nicht, ich werde das irgendwann mal ausprobieren, einfach das so zu machen, dass ich einfach ein Computer habt, der halt cool ist. Und dann habe ich einen Computer, der einfach nur ein fucking Sahn ist, quasi.
Mhm. Ja, und also wie gerade diese ProLiance, welchen hast du davor gemeint? Den HP, den N...
Microserver.
Genau, die HP Microserver sind eigentlich schon cool, weil die haben wirklich alles zusammen. N54L. Das ist jetzt auch gerade eine coole Zeit, so ein Ding zu kaufen. Beziehungsweise jetzt, heute war es irgendwie ziemlich günstig. Jetzt kosten die gerade 191 bei Amazon Prime. Das ist echt ein super guter Preis,
es ist ein
weil AMD. Die gerade im Ausverkauf sind. Und zwar liegt es daran, weil es jetzt HP ProLiant G8 Microserver 1000 plus Bonus-Feature gibt. Der ist mehr wie so ein HP ProLiant-Server. Also wenn ihr die kennt, die haben so diese Dingskarten, die ILO-Karten drin, wo du einen Serial-Port hast auf einem echten Interface und so einen Computer, der im Computer quasi noch drinsteckt.
Also um das mal kurz zu erklären, diese ILO-Karten, die sind ziemlich cool, weil du kannst halt einfach dann, die gehen schon online, bevor der Rechner überhaupt an ist und du erreichst die halt auf einer IP-Adresse und hast dann ein Web-Interface und du kannst dann theoretisch, was heißt nicht nur theoretisch, habe ich tatsächlich schon gemacht, ich habe schon einen HP-Server remote installiert, der irgendwie am anderen Ende von Deutschland stand, indem ich über einen Browser-Plugin eine ISO gemountet habe, die dann auf dem Rechner gebootet wurde und das hat irgendwie funktioniert und das ist schon 6 Jahre her oder
das
so.
Das ist, glaube ich, sieben, acht Jahre her. Diese Teile, die G7 Microserver, die können das noch nicht, beziehungsweise du kannst irgendwie eine Karte für 100 € kaufen, aber die Dinge kosten jetzt selber gerade nur 190. Die neuen können das dann, wie gesagt. Die sehen auch ein bisschen cooler aus, muss ich sagen. Mhm. Das Teil ist halt gerade super, super cheap mit einer 52 GB Festplatte noch da drin und ein Computer, der halbwegs anständig ist, womit du auch Krypto fahren kannst. Und eigentlich macht der das richtig, weil der sogar Festplatten reinmachen kann und die sind hot-swappable. Und das ist halt schon eine coole Sache. Genau, und deswegen, also wenn ihr euch ein Microserver irgendwie was Kleines kaufen wollt, was irgendwie eine coole Größe hat, dann auf jeden Fall das Ding jetzt, weil irgendwann gibt es die halt nicht mehr, wie jetzt gerade das Nexus Telefon halt. weil das Nexus jetzt auch
vor,
nee. das Nexus 4, weil es jetzt auch ausverkauft ist. Mhm. Für 109.
Also ich habe gerade mal rumgeguckt, so diese Flaggschiffe, die man so an NAS bekommt, die können dann schon Krypto, da ist auch eine ordentliche potente CPU drin, so also mit Dual-Core 2x2, irgendwas Gigahertz. Kannst du bis auf 4 GB RAM erweitern, das ist schon ganz nett. Mhm. Die geben jetzt allen 35 Watt im Ruhezustand an und
ja, das geht aber auch
75 noch. Watt, im, wenn die Platten im Betrieb sind. Aber das du kannst ist, halt.
Das geht aber auch noch.
Aber okay. Da muss halt auch okay. So ein Teil kostet 850 Euro.
Ja, sagt. Und das ist auch voll huge einfach. Das,
ja, das ist halt. Ja, gut, du kriegst 8 Platten rein.
Ja, okay. 8 Platten ist vielleicht schon cool dann wieder.
Ja. Was da dran ganz halt ganz cool ist, du hast dann halt auch schon, du kannst da halt schon Videotranscoding-Geschichten hast du da schon mit drin, du kannst dann halt so Plex und so weiter schon drauf laufen lassen und ich glaube sogar Krypto können sie auch, ich weiß nur nicht, wie man das dann unlockt, weil irgendwie musst du ja dann sicheren Weg haben, dein NAS zu unlocken und du weißt dann halt auch nicht, was die für Algorithmen benutzen und ob da irgendwelche Backdoors drin sind und sonst irgendwie Geschichten.
Kannst von ausgehen, glaube ich.
Ja, und das ist halt alles so. Da hätte man dann halt doch gerne Linux, wo man zumindest sagen kann, okay, wenn ich wollte und dazu fähig wäre, dann könnte ich da drüber gucken und mir das angucken.
Ja,
genau. Aber ansonsten wäre halt bei mir der Ansatz halt auch jetzt einfach mal ein bisschen Geld sparen und dann halt gleich so ein dickes Teil kaufen, wo man halt einfach mal so 20 Terabyte auf einmal reinschieben kann.
Nein, für immer. Also würden auch 5 reichen, problemlos.
Also ich habe jetzt gerade 8 und das wird so, also 8 brutto, 6 netto.
Ja gut, aber die ganzen Raubkopien muss ja auch nicht aufbewahren. Also es gibt ja keinen Grund, warum man sonst dafür brauchen würde. Aber
ja, aber weißt du, das Ding ist, wenn du halt mal ein bisschen Fotos machst und dann halt RAW-Bilder speicherst und so weiter und die dann halt mal ein bisschen archivieren willst und so weiter, sind halt auch schnell diverse Gigabytes
und so weiter. Gigabytes, ja.
Genau. Ja, aber
Terabyte wird's dann.
Das wächst halt.
Ja.
Und das ist schon. Es halt.
Ja, wie gesagt, bei mir ist es immer das große Problem, dass die Dinge einfach zu laut sind. Also mir meist. Und also gerade auch dieser HP ProLiant, der sieht dann zwar ganz cool aus, aber der hat dann auch irgendwie einen, AMD 2,2 GHz Turion oder was
ist das? Ja gut, aber das wird ja nicht super. Wenn da ein großer Lüfter drauf ist, dann wird das Ding ja nicht laut.
Das ist halt das Problem. Meist sind sie halt doch laut.
Ich hätte dann eine Wasserkühlung, das ist leise.
Das stimmt allerdings, aber dann hast du auch eine Wasserkühlung, an die ich kümmern muss.
Ja, richtig. Nee,
ich hätte halt gerne so ein...
Ohne Probleme. Ja. Ich will die ja nicht ohne Gründe loswerden.
Genau. Ich habe ja noch so einen alten E450 AMD, der sollte ja von der CPU problemlos ausreichen, um alles zu machen. Also so Headless, bisschen Raid, bisschen
Krypto Verschlüsselung. Krypto wird dann wahrscheinlich...
Kein Problem, hat er Hardware-Support für.
Hat er Hardware?
Ja, ja.
Okay,
ja,
dann.
Hat er gar nicht. Erst ab i5 kriegst du Hardware-Support für AES.
Jo, und dann
aber, ist ja, das Ding ist auf jeden Fall schnell genug, weil ich habe das bei mir im Server drin und der kann einfach die Dinger mit 50 Megabyte auspacken. Krypto-Zeugs. Du musst halt irgendwie Körner, also du musst halt wieder irgendwo 10 oder sowas in dein Proc-Device reinpipen.
Ah, dieses. Ja, so wie letztens beim Raid-Rebuilden. Hat tatsächlich ja auch funktioniert.
Genau,
plötzlich macht er dann 80 Megabyte pro Sekunde statt 10.
Genau, also es geht schon und also du musst irgendwie, ich glaube, deine Cache oder sowas größer machen, damit der nicht so oft irgendwie anfängt, was auf der Platte zu lesen, weil er mal 2 braucht oder so. Aber das ist ja auch egal. Jedenfalls ist der CPU ist auf jeden Fall schnell genug, dass du da auch dein RAID entpacken kannst aus Krypto. aber tatsächlich AES-NI gibt es erst ab i5 und das ist voll blöd, weil ich will das nämlich auch haben. Ich will es am liebsten in meinem Server haben auch.
Ja, aber bei mir ist es halt so, ich würde mir dann halt gleich so die richtige Hardware holen, die das ganzen Scheiß schon supportet und dann, also weißt du, meine Hardware jetzt, die ich gerade in meinem File-Server drin habe, die ist jetzt bald auch, glaube ich, 8 Jahre alt oder so.
Ja, aber,
dafür ist es gut genug.
Dafür ist also es trotzdem noch cool.
Das Ding zieht halt trotzdem irgendwie seine 70, 80 Watt, aber der läuft halt auch nicht den ganzen Tag. Genau deswegen.
Ja.
Und ich hätte den eigentlich gern so als convenient, als Appliance irgendwie in der Ecke stehen. Der soll nichts tun und nicht viel Strom verbrauchen, aber wenn, dann hätte ich auch gern ein bisschen Leistung. Und das ist halt echt so ein bisschen blöd.
Ja, wie gesagt, ich habe dafür für die Leistung, habe ich mir halt einfach einen Mac Mini hingestellt. Der kann das dann alles. Der wird auch nicht lauter sein, hörst du auch nicht. Wenn ich was höre, höre ich die 3,5 Zoll Platte, die daneben liegt, weil der halt echt gut gebaut ist. Und
der gut gebaute.
Aber hallo. Und da ist es eben so nervig, dass ich echt nichts finde, was ich sagen kann, ja, stöpsel ich per USB ran oder sowas. Weil ich würde es halt gerne irgendwie trennen, dass ich das eine Ding habe, was nur für Storage ist, und das andere Ding, was dann irgendwie für
Media.
Funktionalität ist. Mhm. Und dieses Storage-Ding soll dann halt echt fucking leise sein. Und ich finde nichts, was leise ist. Also die meisten Gehäuse sind halt so China-Müll. Ja, irgendwie so nicht anständig entgratet, wackelt, vibriert komisch. Ja,
aber dann holt er halt so ein Lian Li Tower oder sowas. Der kostet dann zwar ein Huni.
Aber anscheinend sind die auch laut. Also wenn du in den Amazon-Dingern irgendwie.
Du kannst ja einfach einen anständigen Lüfter reinbauen.
Also du kannst ja auch welche kaufen, die schon fertig mit Dämmmatten ausgehen. Also das Ding ist, Gehäuse sind deswegen laut. Achso,
Lian Li, du meinst dann ein Midi oder Big Tower?
Midi Tower zum Beispiel. Ja. Aber es gibt auch, also das Ding ist, Gehäuse, die sind ja deswegen laut, weil sich die Vibration an das ans Blech übertragen. Mhm. Das kannst du damit umgehen, indem du das Blech schwer machst. Und das, also du kannst da für Cases, die viel eine hohe Verbreitung haben, kannst du dir so Dämmmatten-Kits kaufen oder machst das so wie ich und schneidest dir die selber zurück und das sieht dann halt aus wie reingekotzt, aber es hält. Und das sind dann meistens so Bitumenmatten mit so ein bisschen Schaumstoff oben drauf und Geschichten, die klebst du dir dann innen ran. Dann, das macht das Ding ziemlich schwer, wie du bei meinem Umzug gemerkt hast, unter anderem. Holy fuck.
Das ist echt ein scheiß schweres Ding, ey.
Also, das ist halt, da ist nicht nur ein Big Tower und es ist nicht nur eine Wasserkühlung und 1000 Kupferkühlkörper drin und sonstige Sachen. But wait,
there's more.
Sondern auch noch diverse, also so bestimmt 2,5 Kilo an Dämmmatten.
Ja.
Aber sowas macht es dann halt auch leise und wenn dann halt so Schaumstoffzeug drin ist, das schluckt dann halt den Schall von innen auch noch so ein bisschen. Mhm. Und dann guckst du halt, dass du dir so den größten Lüfter, den du kriegen kannst, der am langsamsten dreht.
Spreader,
genau, oder halt noch einen großen Passivkühlkörper dazu, dass du es vielleicht komplett passiv kühlen kannst. Mhm. Und es gibt halt auch von vielen Prozessoren so Ultra-Low-Voltage-Geschichten. Also es gibt zum Beispiel. Ich
verstehe halt nicht, warum es sowas nicht zu kaufen gibt.
Das musst du dir halt alles selber bauen, das ist das Problem.
Warum? Ja. Also gerade diese ProLine-Geschichte, das wäre ja cool, nur dass sie jetzt haben so ein fucking AMD 2 GHz-Ding drin, wahrscheinlich mit die Klüftern.
Ja, wobei, das ist ja wahrscheinlich ein Standardsockel, wo du dir einen größeren Kühlkörper draufbauen kannst.
Richtig. Betonung auf, draufbauen kann. Ich will was haben, deswegen ich hätte für den Drobo ja Geld ausgegeben, weil ich den scheiß Stress nicht haben will, dann sage ich ja, verlang 100 Euro mehr und ich kaufe das Ding und dann ist es bitte fucking ruhig und macht Magic.
Genau, und was im Chat gerade erwähnt werden, so Sharkoon Vibe Fixer, das sind so kleine Nupsis, so, die kannst du in deinen 5,25 Zoll Schacht einbauen und dann eine 3,5 Zoll Platte reinbauen und die sind dann halt so entkoppelt, die nehmen dann halt die Vibration der Festplatte entgegen, ohne die jetzt ans Gehäuse weiterzugeben und das ist auch ziemlich cool. Ist halt, wenn du da eine Platte tauschen willst, auch wieder ein Gefrickel, weil da musst du den kompletten Vibe-Fixer rausnehmen und neue Platte reinbauen und dann wieder reinschieben und wieder festschrauben und das ist alles ein bisschen nervig. Wenn man das nur alle paar Jahre mal machen muss, dann ist es okay, aber ich hätte es halt gern bequemer.
Jawohl.
Ja, aber File-Server sind echt so ein Thema.
Da gibt es einfach noch nichts anständiges.
Also weiß ich, ich hätte jetzt echt gerne gesagt, okay, dann zahle ich irgendwann mal für so ein Ding, was ein paar Jahre hält, zahle ich halt mal 800-900 Euro und dann hält mir das 10 Jahre oder so.
Aber damals haben Computer wirklich so viel Geld gekostet. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen irgendwie. So, dass man sich Computer irgendwie vor 1000 Euro gekauft hat.
Damals. Doch schon.
Also, nee, aber nicht mehr jetzt.
Heutzutage so ein Desktop-Ding, das 300 für.
Ja, 300 und kostet die Grafikkarte nochmal 300, aber dann bist du auch fertig. Ja. Also dann hast du aber eigentlich eine krasse Grafikkarte.
Ja.
Also.
Ja. Mimimi der Woche.
Ja, aber Festplatten sind halt immer noch teuer. Das musst du halt auch rechnen. Weißt du, dann holst
Festplatten
du dann
sind gar nicht so teuer. Die 2 Terabyte kosten irgendwie 60 Euro.
Ja, überleg mal, du holst dir dann so ein kommerzielles RAID, das hat 8 Slots. Da kaufst du dir 8 Platten rein, dann bist du gleich 2000 Euro los für deine
Storage. Kaufst du halt nur 2 Platten und wenn du mal mehr brauchst, kaufst du eine dritte. Ja, und das ist bei vielen von diesen Dingern ist halt auch so, ja, die müssen gleich groß sein, oder ja, die sind jetzt im RAID 1, bla. Also gerade diese RAID-Geschichten, alle benutzen jetzt die Synology, haben den, wie heißt Hybrid RAID oder so, ist auch so eine Pseudo-ZFS-Geschichte, wo du halt einfach Zeug zusammenstecken kannst, wie du willst. Und deswegen hat sich der Drobo ja auch so verkauft, weil es gibt halt Möglichkeiten, dass du nicht irgendwie 2 gleich große Platten brauchst, sondern du steckst einfach rein, was geht, und der macht dann Magic.
Aber weißt du, dann hast du halt das Problem, wenn du dir einen Drobo kaufst, die benutzen da irgendwie ihren eigenen Scheiß. ihr eigenes Software-Raid, sonst was, wenn dir dann der Drobo verreckt und du kaufst dir vielleicht einen neuen oder lässt dir ein Ersatzgerät kommen, dann kann es sein, dass der irgendwie eine abgedatete Firmware hat, irgendwas anders macht und dann kannst du deine Platten plötzlich
nicht mehr mounten. Das ist generell ein Problem.
Und das ist halt, wenn du so ein Standardsystem jetzt irgendwie Linux Software-Raid benutzt, dann kannst du das irgendwo in einen anderen Rechner reinstecken und dann tut es wieder.
Mhm.
Vielleicht.
Meistens vielleicht, nicht, aber größtenteils, also du hast das Gefühl, dass es wieder tun könnte.
Ja, aber du weißt, das ist halt so, wie wenn du so einen Hardware-Raid-Controller nimmst, der macht, der macht irgendwie seinen anderen Scheiß und wenn dir dann der Raid-Controller verreckt, dann kann es halt gut sein, dass du selbst, dass du die Version, die du da hattest, nicht mehr kaufen kannst und die nächste Version, die dir dann vom selben Typ kaufen kannst, deine Platten nicht mehr frisst.
Ja.
Und dann hast du zwar dein Raid und deine Daten sind quasi sicher, okay, Raid ersetzt kein Backup, ist klar. Aber du kannst dann halt einfach deine Live-Daten nicht mehr...
Ich würde sagen, Raid ersetzt Backup.
Nee.
Also dein Wohnung brennt ab, aber dann hast du andere Sorgen. Gerade bei das ganz Coole ist bei den Synology-Dingern, die unterstützen Amazon Glacier teilweise. Bedeutet, du kannst dann auch sagen, für manche Ordner, ja, pack die doch mal zumindest auf Amazon weg, so zeitgesichert. Dann zahlst du da halt auch nochmal im Monat 5 Euro.
Und hast du kannst deine Daten wirklich nie wieder
haben. Ich meine, da läuft ja irgendein Linux. Du kannst da, glaube ich, sogar sowas wie CrashPlan oder Backblaze oder sonst was drauf
oder
installieren.
Sowas,
und kannst dann sagen, hey, hier dieses 24 Terabyte Volume möchtest du bitte mal davon den gesichert haben. Und es ist ja nur ein Rechner. Also das bietet ja so diese diese Unternehmen, die dir da Online-Backup anbieten. Die sagen ja dann, du darfst einen Rechner backuppen, egal wie viele Daten. Und dann hast du halt plötzlich mal so ein... Ja,
wenn, solange sie noch für die rechnet, sonst kriegst du irgendwann was aufs Dach oder die throtteln dich auf 100 Kilobyte Upload nach den ersten 2 Terabyte, dann kannst du nie Zeug hochladen.
Ist natürlich auch blöd, aber ja.
Genau, auf jeden Fall gibt es nichts, was irgendwie gut ist.
Nee, es gibt nichts, was irgendwie sowas wäre, dass ich da sagen würde, ich würde gern Geld drauf werfen. Also bei mir ist momentan der Stand auch so, dass diese ganzen kommerziellen Raid-Geschichten, die sind wir alle zu frickelig noch, die können zu wenig. Mhm. Und die Sachen, die wirklich gut sind und viel können, die sind halt echt schweineteuer. Und also bei mir wird es wahrscheinlich auch wieder drauf rauslaufen, dass ich mir dann halt einfach noch einen zweiten File-Server baue und dann einfach mal in einem großen Hauruck meine kompletten Daten von dem alten Volume ins neue Volume pack und dann guck, was ich mit dem alten Rechner mache.
Mhm. Ja. Das zweite Mimimi war der Google Authenticator Fail.
Ja, da gab es einen Bug, dass dein alter Google Authenticator Account für Two-Factor Auth bei Google, dass der nach dem Update nicht angezeigt wurde.
Der ist übrigens auch in Backups von iOS nicht mit drin, was ein bisschen creepy ist.
Ja.
Oder?
Menschen fallen gegen Türen.
Einfach weitermachen.
Ja.
Nicht ablenken lassen.
Genau, und das ist halt ein bisschen doof, weil ich brauche das halt, um mich in meine Meetings einzuloggen und so ab und zu.
Mhm.
So alle 30 Tage, wenn ich dann mal wieder mich neu einloggen muss.
Ja.
Und das Lustige ist, nachdem man dann das Update installiert hatte, ich habe dann halt gleich wieder den neuen einen Account neu eingetragen, dass ich den da wieder drin habe.
Mhm.
Und wenn man das Update dann eingespielt hat, waren plötzlich zwei Accounts drin. Für die gleiche, also zwei unterschiedliche Authenticator-Accounts für den gleichen Google-Account, was irgendwie auch ein bisschen weird ist.
Kommt aber gut. Ja, ich habe ja irgendwie, weil es ging in iOS 7 am Anfang auch nicht, ich weiß nicht, was so schwer ist, war gegen One-Time-Password-Ding zu bauen, habe ich Authy genommen. Authy ist, die haben die übel hässlichste Homepage, aber sie haben...
Was tut das?
Dasselbe.
Also das ist auch kompatibel mit Google?
Es ist kompatibel mit Google Authenticator. Mhm. Es ist, ein paar Bitcoin-Seiten hatten das drin. Sieht so aus. Authy lädt dann, siehst du hier, ja, bla bla, turn on Bluetooth, wenn du willst. Kannst dir aus deinen Accounts wählen, entweder einen Google-Account, einen Gmail oder irgendwie so ein Third-Party-Ding.
Jo.
Und er kann dir, was ganz cool ist, wenn du Bluetooth 4 hast in deinem Rechner, dann kann der dir vom Handy aus quasi zum Rechner connecten. Bedeutet, wenn dann Google hochpoppt und sagt, ja, gib mal dein OTP-Passwort, dann kannst du dir einen kleinen Helper laufen lassen, der sich vom Handy das Ding holt quasi.
Mhm.
Der dann sagt, okay, hier, brr, ding, fertig.
Auch nicht schlecht.
Und ja, Bluetooth 4 brauchst du dann halt, ich habe zum Beispiel keins.
Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, so einen Bluetooth 4-Dongle, aber ich glaube, der funktioniert nur mit...
Der sollte fast neu genug sein, oder? Das ist eins neu als meiner?
Das da.
Ja, weiß nicht.
Das ist 2009.
Schwarz, Silber? Okay, dann... Ach so, die haben auf Silber gewechselt.
Nee, das ist Silber. Silbernen Rahmen hast du, wenn du ein mattes Display hast.
Ah, okay, gut.
Nee, ich habe so einen Bluetooth-Dongle für mein Fitbit, aber ich glaube, der funktioniert dann nur mit dem Fitbit. Ich weiß nicht, ob man den als General-Purpose-Device nutzen kann.
Ja, auf jeden Fall habe ich da auch die genommen.
Egal.
Schön.
Ja, genau. Machen
wir doch einfach weiter.
Und zwar recht schnell. Ich will zeuglos werden, aber ich bin irgendwie zu faul, um das irgendwie zu posten und so Sachen zu machen. Deswegen sage ich es jetzt im Podcast und dann, wenn ihr Zeug braucht, könnt ihr mich fragen. Ich habe noch so einen alten Rechner, so ein E450er AMD-Geschichte. Mhm. Eigentlich echt cool, weil der komplett passiv benutzt werden kann.
Und der hat USB 3.
USB 3. Also er wäre eigentlich eine coole Idee, um so ein Desktop-NAS-Zeug zu bauen. Aber oder ich habe halt keinen Bock, um das Zeug selber zu bauen. Und ich habe da noch ein passendes Mini-ITX-Gehäuse mit einem externen Netzteil, also mit so einem Brick-Netzteil, laptopmäßig. Bedeutet, das Ding ist komplett lüfterlos. Und ich hatte irgendwie, ich hatte ein XBMC drauflaufen, so ein bisschen Time Machine, aber dann irgendwie wollte NetAtalk nicht. Und ich habe mir einen Mac Mini gekauft und jetzt steht das Ding halt bei mir rum. Ich will da wahrscheinlich echt wenig Geld für. Und,
was willst du denn dafür?
Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was ich...
Kasten Bier.
Nee, habe ich einen Kasten Bier, da kann ich auch nichts mit anfangen. Keine Ahnung, 50 Euro, was weiß ich.
Mhm. Ja, hättest du das vorher gesagt, dann es wäre eigentlich eine bessere Alternative gewesen für so Media Center Gedöns als jetzt ein Raspberry Pi, wobei der Raspberry Pi ist halt schön klein und
aber wenn du so ein cooles Case hast. So.
Ja, das Case ist ganz nett. Aber
das Teil geht halt wahrscheinlich besser ab als so ein Raspberry Pi.
Das Teil geht wesentlich besser ab.
Geht's auf jeden Fall. Weil ich habe sowas bei mir, ich habe den E35, glaube ich. Mhm. Also halt als dieses komische, was halt in so einer Box kommt, wie es von da gibt es so Firmen, die das anbieten.
Router oder?
Nee. So als Media Center
zu. Ja, genau. Da gibt es eine, die das. Warte mal.
Ich hatte das Ding also mit einer SSD als primären Platte, irgend so eine kleine SanDisk, die ist, glaube ich, auch noch.
Das ist bei mir tatsächlich auch so, ja.
32 GB und dann hatte ich halt noch so eine interne SATA 3,5 Zoll Platte mit 2 Terabyte oder so. Und da hatte ich dann halt mein Linux-Distribution
Download. Ach so, genau, Zotac heißen die. Also von Zotac. Und da geht ein 2,5 Zoll Platte rein, das ist so klein und dünn und so ein Viereck halt. Und das ist eigentlich eine relativ coole Sache. Und das funktioniert. Also ich habe bei mir da gerade ein Standard Ubuntu mit dann XBMC installiert.
Genau, so habe ich es auch gemacht. Ich habe es zuerst headless und dann habe ich auch gedacht,
ich hatte da auch OpenElect drauf, aber das war auch voll der Scheiß, weil das halt nichts kann dann auf einmal, weil dann willst du dann auf einmal doch irgendwie ein kurzes Shell-Skript oder was schreiben und dann fehlt dir auf einmal irgendwie was weiß ich.
Auf jeden Fall, der ist da ganz cool für und
genau, also es ist eine cooles Environment auf jeden Fall.
Kannst ja auch, wenn du nur so irgendwie ein bisschen im Internet surfen willst, dann machst halt irgendwie eine kleine SSD drauf, wo der Firefox dann auch schnell startet. Und hast du dann so einen Krepel-Billigrechner?
Nee, dafür Internet surfen nimmst du einfach einen Laptop.
Oder so.
Sorry. Also keiner hat mehr so komische
auf jeden Fall
Thin-Clients oder sowas.
Wenn einer irgendwie Interesse an dem Ding hat. Und es ist halt zum Verschicken scheiße, weil es halt auch so ein Mods-Oschi ist. Also was heißt, es ist ein Mini-ITX, also nicht 30 so riesig.
30x30.
Es ist halt größer als die meisten Pakete und ich wüsste auch gar nicht, wie ich es einpacken soll. Wäre also quasi irgendwie hier neben Stuttgart. Notfalls kann man sich ja auch irgendwie verschicken. Keine Ahnung. Pix
or didn't happen.
Genau. Und da kommen wir zu dem vorher schon erwähnten HP 54L im Ausverkauf.
Genau, wir waren irgendwie schon weiter, aber jetzt auch nicht. Genau, also das Ding ist wirklich gerade hart am Ausverkauf und das, was ich da drunter habe, ist der G8 und das ist das quasi das Neue, was die in G7 dann in den nächsten 3 Monaten wahrscheinlich ersetzen wird. Und diese neue Box hat halt auch so ein diese komische ILO drin und das ganze andere Krams. Ja.
Ist eben der alte, ist ein AMD Turion 2, bedeutet geht so. Und er hat da wahrscheinlich auch kein USB 3.0, da musst du eine Karte reinstecken.
Doch, hat er, glaube ich. Muss ich jetzt lügen, wahrscheinlich.
Dafür sollte aber eigentlich zu alt sein, oder? AMD Turion?
Die haben hier wenigstens Gigabit LAN, das ist ja schon mal was. USB? USB? Nee, du brauchst eine USB 3.0 Karte.
Ja, genau. Aber ja, okay. Ist auf jeden Fall recht günstig und
genau, der neue hat auch cool so USB 3 und der neue sieht auf jeden Fall cooler aus, kann man ja nicht sagen. Und der hat Platz für ein CD-Laufwerk, warum auch immer. Alle Server brauchen wahrscheinlich CD-Laufwerke.
Nein. Deswegen.
Doch, alle Server.
Alle. Unbedingt.
Unbedingt. Ja, also der ist auch nicht so richtig ganz frisch auf dem Markt, sondern der kommt jetzt gerade, genauso wie das iPhone auch gerade kommt halt. So, der Rest wird halt jetzt gerade verscherbelt. Aber prinzipiell eine coole Sache.
Ja.
Genau, ASNI habe ich noch ganz kurz verlinkt. Das ist nämlich das, was du haben willst, wenn du Krypto haben willst. Und das ist nur in den
Hardware-Geschichten, okay.
Genau, und das ist nämlich nur, oh, das ist jetzt gar nicht dabei, aber das ist nur in den super krassen Intel-Prozessoren, nämlich ab i5
oder
zweite Generation.
AMD Via C7 oder so, der AMD Padlock hatte oder sowas.
Genau,
keine Ahnung.
Da ist es vielleicht auch mit drin, aber der ist halt so zu scheiße einfach. Und deswegen willst du nicht haben.
Jo.
Genau, und die ganz frischen AMD haben es, glaube ich, auch dabei. Und wie gesagt, Intel mit i5 und da gibt es halt gar nichts in klein. Das sagt einfach
kommt
total
gut.
Hart.
Kommt gut.
Jo. Zu was ganz anderem. Ich bin ja jetzt gerade umgezogen.
Vielleicht braucht Geld.
Ja, immer mal einen Affiliate-Link droppen für Sachen, die ich ganz gut finde. Ich hatte bisher um Klimmzüge zu machen, weil man sitzt ja den ganzen Tag im Rechner, es tut dem Rücken nicht so gut, da ist es ganz ab und zu ganz, ganz nett, da mal ein bisschen die Rückenmuskulatur ein bisschen zu trainieren. Da hatte ich bis jetzt, um Klimmzüge zu machen, so eine Stange, die man sich so in den Türrahmen einklemmt.
Mhm.
Das ist ganz nett, aber das hat jetzt bis jetzt bei meinen letzten beiden Wohnungen Abdrücke auf den Türrahmen hinterlassen, was nicht so ganz schön ist. Und wenn die dann nicht so super verbaut sind, dann drückt das halt auch so den Türrahmen auseinander, was dann halt auch so ein bisschen unschön ist.
Guter Altbau.
Ja, guter Altbau. Darum habe ich, weil ich jetzt auch wieder in einem Altbau wohne, habe ich mir so eine andere Stange geholt und das ist ganz nett. Die kann man so, die kann man zusammenklappen. Da kann man dann so zwei Arme rausklappen. Ist jetzt ein bisschen blöd zu beschreiben und die hängt man quasi in den Türrahmen ein und hat dann quasi so eine temporäre Installation, wo man mal schnell 10 Minuten was machen kann.
Und du ziehst dich auch nicht wirklich hoch, sondern im Grunde flexst du die Arme so zu dir, wie wenn du Hanteln hebst, eher, oder?
Nee, das ist schon hoch. Also du hast dann quasi über dir, du hast zwei Stangen, die untere, die liegt auf der einen Seite vom Türrahmen auf und hat dann so Gumminupsis dran, dass du die Tür nicht verkratzt. Auf der anderen Seite hast du dann so Greifarme, die sich oben in den Türrahmen einhaken und mit der oberen Stange ziehst, kannst du dich dann halt so nach oben
machen ziehen. Machen die Greifarme nicht den Türrahmen kaputt oben, wenn die da so
reingreifen? Das sind auch so Gummi...
Trotzdem ist ja immer noch schwer. Also ist ja nicht so, als ob das
gleich. Gerade weil oben sind Türrahmen halt auch manchmal recht friemelig, dass sie, da ist ja kein Gewicht drauf oder so, sondern bitte
die sind was drauf gemacht und reißen ab. So ein paar Zentimeter breit.
Okay, also muss aber anständige Tür haben. Also nicht so ein billig Scheiß wahrscheinlich.
Kannst keinen aus China nehmen, ne?
Also bei mir funktioniert
Türe dropshippen ist da nicht.
Ja. Nee, also kannst du schon machen, aber ist ja kacke dann.
Interessant aus.
Ja, also funktioniert bei mir ganz gut und die Mark hier verlinkt hat, ich glaube sogar genau die gleiche habe ich schon mal 2000.
Das ist die irgendwie viele Bonus hat und
genau,
auf Lager
also ist bei Amazon. Es ist halt die Mark hat, die kostet jetzt 20 Euro, meine kostet irgendwie 50 Euro oder 45 Euro oder so. Dadurch, dass es was ist, was ich öfters benutze und das Ding ist halt echt gut verarbeitet. Das einzige Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass da halt keine so Moosgummi-Griffe oder sowas dran sind, sondern das ist einfach so die nackte Metallstange. Mhm. Ich habe mir dann halt einfach so Moosgummi-Dingsies gekauft, die ich mit Klettkabelbindern außenrum gemacht habe. Und
ja. Halt die tust du jetzt halt jedes Mal anbringen, wenn du gerade das Zeug machen willst.
Ja, oder ich lasse halt in der Tür drin hängen, da muss ich bloß aufpassen.
Das ist halt riesig groß so. Also
das geht.
Im Vergleich zu diesem einen kleinen Ding.
Ja, ich muss halt drauf aufpassen, dass ich mich ein bisschen bück, wenn ich drunter gehe, weil die hängt gerade auf einer Höhe, wo ich groß genug bin, mit dem Kopf an die untere Stange zu stoßen. Aber das Ding hat man in 30 Sekunden eingehängt. Mhm. Darum ist es für mich jetzt auch nicht so das Thema.
Okay, schön.
Cool. Ja. Okay, Fastmail kommt gut. Ich habe ja, was war ich denn letztes Mal? Genau, da war ich Namecheap und Namecheap ging so halbwegs, aber irgendwie gab es dann neulich ein Problem, dass irgendwas im Kalender gesponnen hat. Hast du irgendwie gemeint, so ja, Kalender editieren, 503 Fehler, schieß mich tot. Da habe ich gedacht, ach, fuck it. Auch irgendwie der hat dann immer so komische Ordner, so confirmed, ham confirmed, spam, war alles ganz komisch. Also ging zwar insgesamt immer noch und man konnte da auch wunderbar Push mitmachen, aber habe ich gedacht, ja gut, dann gibt es halt jetzt keinen Push, aber irgendwo hätte ich gern was richtig anständig IMAP macht und Fastmail ist das, was richtig anständig IMAP macht. Also wenn sie eins können, ist das IMAP. Da bieten sie dir für irgendwie, keine Ahnung, was war Personal, wenn du mit eigener Domain willst, für $40 im Jahr, kriegst du da deine 10 GB E-Mail und noch 2 GB File Storage. Also du auch kannst irgendwie so, wenn du dir Fotoalben irgendwie mit der Familie teilen willst, kannst du das da machen. Und da kannst du dann mehrere Domains draufschalten, so virtuelle Domains, die verstehen dieses Subdomain-Tagging, bla 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 Zeug. Im Grunde alles, was du willst, sind sauschnell, haben ein echt schönes Webinterface. Also es ist so, wie Gmail quasi früher war und nicht so hässlich wie heute. bieten dir, glaube ich, auch irgendwie noch einen Jabber-Server mit an oder so. Auf jeden Fall sind sie Nerds und haben im Blog auch irgendwelche Sachen, wo sie sagen, hier TCP, NAT, Connection, Sleep, bla, kam gut. Und kein Spam bisher.
Ja, habe ich tatsächlich, also ein Kumpel von mir hat jetzt über deinen Referral-Link auch irgendwie letztens da.
Nicht über meinen Referral-Link, da hatte ich noch keinen Referral-Link.
Achso, egal. Hat sich da einen
jetzt
Account,
hab ich einen.
Hat sich da einen Account geschossen. Ja. Und da habe ich es auch so ein bisschen mit dem so diskutiert, wegen Mail-Provider und Sicherheit und sonst irgendwas. Mhm. Und da sind wir irgendwie auch drauf gekommen, dass es gar nicht in den USA gehostet ist, obwohl man es eigentlich denken könnte, sondern das ist eine australische Firma, wo man dann, okay, die haben wahrscheinlich auch Geheimdienste.
Die sind von Norwegern gekauft worden, Opera-Mail. Und Australier arbeiten eh mit Amis. Ist im Grunde mir auch völlig egal, ob die jetzt meine E-Mails lesen oder nicht.
Okay.
Spätestens, wenn ich die irgendwo hinsende, lesen sie sie. Ja. Oder wenn sie zu mir reinkamen, konnten sie sie lesen. Ob sie jetzt lesen können, wenn es da rumliegt, ist mir auch egal. Aber auf jeden Fall machen die das richtig und ich glaube auch, dass die das mit E-Mails verstehen. So anständig.
Okay.
Ich sag, der Sign-Up-Workflow, das ging alles wunderschön. Dann haben sie gesagt, hier, wir haben gemerkt, du hast noch deinen MX-Server nicht umgestellt, hier sind die Daten und musst es nicht ewig suchen und war nicht immer so, hier ist die Anleitung für GoDaddy. Mhm. Also, ach, fuck it. Gefällt mir. Bam. Fastmail.
Jo. Ich habe hier noch ein kleines, nettes iOS-Spiel, das nennt sich Black Bar. Das ist jetzt kein so Geschicklichkeits- oder Shooter-Spiel oder sonst was im eigentlichen Sinne, sondern das ist so ein textbasiertes Spiel. Und zwar geht es da so um grob gesagt, um den Überwachungsstaat. Und man ist da irgendwie ein Mädel, was in Briefe mit einer Freundin schreibt. Und die arbeitet irgendwie bei dem Ministerium für Abhören und sonst irgendwas. Und das daraufhin sind halt Teile der Kommunikation zensiert. Man hat dann überall so darum auch Blackbar, weil man da halt immer so redacted, was ist denn da das deutsche Wort für, das rauszensierte, geschwärzte Texte. Und da muss man dann im Endeffekt so die richtigen Worte einsetzen. Am Anfang ist das noch relativ offensichtlich und später muss man dann tatsächlich auch so das iPhone rumdrehen und also da ist teilweise dann Text rumgedreht und spiegelverkehrt und man muss dann irgendwie die richtigen Worte einsetzen oder man muss halt irgendwelche Sprichworte kennen, um irgendwie Passwörter zu knacken und so weiter. Manchmal muss man auch ein bisschen rumprobieren und im Endeffekt geht es halt darum, in die richtigen Boxen die richtigen Worte einzusetzen. Und es gehen auch Synonyme mit der gleichen Länge, aber es gehen halt immer nur Worte mit einer bestimmten Bedeutung, mit einer bestimmten Länge und die werden dann halt irgendwie gelb, wenn man es richtig hat und dann muss man halt so alle schwarzen Kästen auf einer Seite gelöst haben, um dann quasi die Story weiterzubringen. Die Story an sich ist eigentlich ganz cool und ganz interessant und ich habe das jetzt einmal durchgespielt, so immer mal wieder, so 2-3 Minuten und das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, was es kostet, 2,60 oder so. Mhm. Ja, ist nett gemacht und es ist halt ein schönes Independent-Spiel. Ja, lohnt sich.
Schön.
Jo.
Auf jeden.
Auf jeden. So, jetzt kommen wir vielleicht auch gleich durch. Ich habe noch ein was Lustiges, und zwar Red Hat 5.1, das heißt da, wo sie noch cool waren, vor 5 Jahren oder so, wann auch immer das
5.1 ist. Ist länger her, oder?
Nee, 5.1 ist gar nicht so lange her.
Red Hat Enterprise 5.1 ist noch nicht so lange her.
Achso, genau, Red Hat Enterprise Linux, aber Red Hat 5.1, Red Hat, das ist quasi also, das Original.
Da steht jetzt Bonus 1998, nee, das kann nicht sein, oder? Doch. Oder Red Hat 5?
Doch.
Ah, okay, dann.
1998, das heißt damals, wo sie noch cool war, stimmt, und noch keiner Linux benutzt hat.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal ein Red Hat 9 auf einer LAN im Jahr 2004 oder so
raubkopiert hast.
Ja. Red Hat raubkopierst du ja nicht.
Du kaufst ja den Support.
Du konntest es ja runterladen und du musstest den Support kaufen. Du kannst es jetzt immer noch runterladen. Ja. Aber du hast halt keinen Support.
Alles nur Ausreden.
Ja. Aber du kriegst ja keine Patches, was ein bisschen blöd ist.
Ja, aber doch 98.
Jedenfalls, 98, das heißt, das ist schon super mega alt. Mhm. Und zwar, da gab es so Internationalisierung, das heißt so verschiedene Sprachen. Und neben Englisch, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Norwegisch, Romanisch oder Rumänien und Türkisch
Rumänisch.
Gab es Redneck als Sprache auszuwählen.
Ja.
Und das heißt dann quasi alle Texte wurden auch in Redneck übersetzt. So. Und zwar
wie Hinterwälder sagen.
Which of these keyboards you got? Oder which kind of stuff that has packages, you know?
Gute Sache.
Und sehr lustig, Screenshots und super viel gewinnen und richtig. Anschauen und drüber lachen und sich freuen, dass Red Hat auch mal cool war irgendwann.
Was auch super viel Gewinn ist, Fast Artificial Neural Networks für Ruby.
Ja, also nicht ganz so cool.
Fan ist irgendwie so eine schnelle C-Geschichte wahrscheinlich. Und da gibt es eine coole Ruby-Bibliothek zu mit einer echt netten API, wo du ein neuronales Netz recht schnell trainieren kannst.
Ich glaube, also das hast du in der Standard-Library.
Kannst du davon ausgehen, das wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Neuronale Netze kann man immer gebrauchen.
Ja, richtig. Auf jeden Fall, kommt gut, wenn ihr irgendwie so mal ein bisschen schnell und einfach mal was Machine Learning-mäßiges machen wollt mit einem neuronalen Netz, dann könnte ich das empfehlen. Sieht gut aus. Bam. Cool. Paperscape. Paperscape.
Ich verstehe es gerade nicht richtig.
Makefu?
Ja. Ah, habe ich was?
Ja. Oh, Graphen.
Und zwar, Paperscape ist eine Visualisierung von all den Papers. Von all den Scientific Papers, die so rumspuken, beziehungsweise jetzt gerade gepublished sind. Und die sind dann so lustige Farben. Aber das und ist
größtenteils
zwar,
Physik, oder?
Nee, alles. Ist
auch Computer Science,
unten ist ja auch Computer Science.
Je nachdem, was du suchst.
Voll wenig einfach. Okay. Jedenfalls, das ist sehr cool. Und du kannst so ranzoomen und dann wird es, keine Ahnung, ein bisschen größer. Und dann siehst du so, in welchen Bereichen denn am meisten gerade geforscht wird und wo denn gerade der coole Scheiß abgeht. Und es ist bunt und Punkte. Und dann siehst du auch, wer auf wo am meisten verlinkt wird und so. Sehr cool.
Da geht einiges.
Und lustig.
Sieht schön visualisiert aus.
Schön visualisiert, ja.
SimQuadrat ist mein Pick. Ich habe jetzt irgendwie neulich, weil die einfach so eine super Bonus-Homepage hatten, habe ich mich da mal angemeldet und habe meine Rufnummer da mal übertragen lassen. Ist ganz cool, habe ich neulich schon mal gesagt, bieten einem eine Festnetznummer. Ich bin normalerweise mit meiner Festnetznummer bei Zipgate. Da kann ich mir jetzt auch eine gratis Weiterleitung einrichten lassen auf meine SimQuadrat-Festnetznummer. Bedeutet, immer wenn mich jetzt jemand zu Hause anruft, dann klingelt mein Handy und ich muss nicht diese Frickeltelefon zu Hause benutzen, sondern ich krieg's einfach immer mit. Ganz einfache Gebührenstruktur, haben diese Roaming-Gebühren abgeschafft. Bedeutet, ich kann jetzt irgendwo in Europa rumflitzen und es kostet mich überall gleich viel wie in Deutschland.
Ich stelle mir das gerade so vor, wie Marc so nackt durch Europa flitzt.
Wow. Der Flitzer. Hui,
schau mal die Roaming-Gebühren an.
Keine.
Guck mich an, telefonieren kann ich.
Haha, und was könnt ihr? Nix.
Genau, ist ganz cool. Du kannst die Absendernummer auf der Homepage setzen, was nett ist. Nachteil E+, aber ich habe jetzt noch nicht mal gelesen, dieser Chip macht immer so einen Netztest jährlich. Mhm. E+ hat hart aufgeholt. Mhm. Also die sind jetzt, sie haben zwar kein LTE, aber ihr UMTS ist immer recht schnell, erstaunlicherweise. Also sie haben irgendwie ein
paar, oder halt nicht da, je nachdem.
Ja, also sie sagen wohl, in Großstädten sind sie mit Vodafone irgendwie gleich auf, was ja nicht so schlecht ist. Bisher auch noch keine Beschwerde von mir und man kann es probieren.
Kann ja noch werden.
Es ist cool, wenn du was, eine Datenflat habe ich mir geholt und der rechnet dir, also die kostet normalerweise 9,95 oder so. Und da ich aber am 12. die erst geholt habe, haben sie mir 7,30 € abgezogen, weil sie das anteilhaft abrechnen. Bedeutet, die machen dann nicht ab da dauert es einen Monat, sondern du machst halt maximal einen Monat.
Ja.
Und sie machen alles so agil und haben so einen Trello-Account und haben eine schöne Homepage. Ich kann immer noch sagen, es sieht aus wie Bootstrap, aber es ist kein Bootstrap.
Not Bootstrap.
Ja. Genau. Cool.
Wenn wir gerade beim Thema waren, das ist jetzt zwar ein bisschen das Thema gehijackt, aber du hattest doch mal auch Kongstar, oder? Marc?
Ich hatte Bongstar, ja.
Ja, genau. Bongstar.
Nicht Kongstar.
Das heißt, kann es sein, dass ich da eine neuere SIM-Karte oder sowas brauche, um tatsächlich LTE empfangen zu können? Weil ich habe jetzt irgendwie, seit ich Bongstar habe, noch nirgends LTE-Empfang gehabt.
Nee.
Das
oder ist das dann tatsächlich dann lokationsabhängig?
Das ist es,
weil,
ja.
Weil also die SIM, die ich da drin habe, die ist bestimmt schon...
Aber du hattest nirgends vor. Also ich habe selbst hier in Fellbach am Bahnhof, ja, wo also ja echt nicht viel los ist.
Ich habe selbst hier im Scheck nichts.
In Stuttgart, in der Innenstadt, habe ich immer recht viel LTE. Und,
selbst hier nicht.
Du musst schauen, du kannst es an- und ausmachen.
Er ist an.
Aber er zeigt es bei dir an?
Was genau?
Also wenn du hier in den Settings auf Cellular gehst, glaube ich.
Ja.
Da gab es bei mir immer, ich bin natürlich im Airplane-Mode, da gab es eine LTE An- und Ausmachen-Upsi. Genau, also
ist an. Gut, aber er zeigt trotzdem nur 3G an.
Ja.
Das irritiert mich ein bisschen, weil normalerweise müsste man ja da mit Bongstar auch LTE bekommen.
Richtig, ja. Gedrosselt aber.
Ja, gedrosselt auf 7,2 Mbits, aber du hast dann trotzdem weniger Latenz und Geschichten.
Ja,
ist jetzt eigentlich auch nicht so
viel
schlimm.
Weniger wie HSDPA, aber also ja. Ein bisschen halt.
Ist jetzt auch nicht so schlimm, weil wäre eh nur gedrosselt, aber ich fände es halt ganz nett, dann zumindest mal fürs gute Gewissen LTE zu haben. Zum Zweiten hat es ja bei mir nicht mal mindestens 2 Wochen gedauert, sondern terminiert. Die haben auf die Stunde genau 2 Wochen, nachdem ich meinen Bongstar Datentarif online gesagt habe, hier möchte ich haben, haben sie 2 Wochen gewartet, aus Prinzip, bis sie den aktiviert haben. Und dann ist sonntags morgens um irgendwann mitten in der Nacht hat mein Handy losgebimmelt, weil ich da die Karte noch in so einem alten Krippelphone drin hatte. Und hat mir irgendwie SMS geschickt, so ist aktiviert, und ich habe gedacht, so, fick dich. Aber um diesen 2-Wochen-Zeitraum zu überbrücken, war es ganz nett, noch so eine Backup-SIM zu haben, also die nichts kostet, aber trotzdem mobile Daten hat. Und das ist ganz nett. Würde ich jetzt nicht als Primär-SIM benutzen, weil man, also es geht um Netzclub, weil man da nur 100 Megabyte im Monat hat, so kostenlos.
Oder wenn du es gegrandfasert hast, dann 200.
Ja. Aber es ist halt so als Backup ganz nett, wenn man mal so komplett gedrosselt ist und jetzt mal unbedingt noch ein bisschen Datenmobil braucht oder so, ist es einfach ganz nett, da sagen zu können, okay, ich habe hier noch ein Ersatzding, das kann ich einfach mal reinmachen. Das Prepaid, das kostet nichts monatlich, und das ist irgendwie werbefinanziert, das heißt, du kriegst irgendwie 1 oder 2 Werbe-SMS im Monat.
Und wenn ich es ins iPad stecke?
Dann keine. Oder wenn du es in dein Dings steckst, in deinen UMTS-Stick oder sowas.
Wenn du es zum Beispiel in deinen Computer steckst, was genau. Ich hier auf jeden Fall nicht gemacht habe.
Ja, wenn du es in deinen Computer steckst, dann laufen die einfach ins Leere.
Richtig, und du kriegst 100 Mbit Highspeed surfen.
Und dann wirst du gedrosselt.
100 Megabyte, nicht Mbit.
Ja. Und das ist halt so ganz nett, weil ich habe dann halt die ersten paar Tage gedacht, ja gut, benutze ich es halt nur so wie so ein iPod Touch, nur mit WLAN, und lass die Karte halt draußen. Und dann war ich ab und zu mal unterwegs, und dann ist halt bloß schon ein bisschen blöd, weil man kann dann halt plötzlich nicht mehr mit Leuten chatten und nicht mehr irgendwie Twitter lesen und sonst irgendwas oder nur das, was dann irgendwie der Client noch zwischengecached hat. Und so als für ein paar Tage Backup ist es eigentlich ganz nett. Ich habe mir das irgendwann mal geholt, weil kostet ja nichts, und ist dafür tut's das, glaube ich, ganz gut.
Ja, kommt eigentlich ganz nett.
Ja. Also so, gerade wenn man mal wieder irgendwie einen Tarifwechsel oder sowas vor sich hat.
Und das ist Prepaid was Cooles, bedeutet, die haben da auch nicht mal mehr deine Zahlungsdaten, sondern du kannst da einfach 12 Cent drauf aufladen. Und
ich glaube, die validieren nicht mal deinen Namen. Also du musst eine gültige Postadresse haben, wo die den Scheiß hinschicken.
Aber ich überlege gerade, sollte ich vielleicht mal in die Vereinigten Staaten abhauen, einfach meiner Mutter irgendwie so ein komisches iPad Mini mit oder irgendein Android-Tablet zu geben, dass mir der einfach eine E-Mail mit einem Bild schicken kann.
Genau, da muss es, also meine Freundin hat es gerade auch, weil die sagt halt, ja gut, sie will jetzt nicht groß was dafür zahlen, aber Internet unterwegs ist doch ganz nett. Und das kostet dann halt einfach nichts. Und gut, dann kriegst du ab und zu halt mal ein paar SMS. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer sich trägt. Das ist irgendwie ein Angebot, was...
Das trägt sich jetzt schon seit 2 Jahren.
Ja gut, ist die Frage, ob... Also das ist was, was von O2 getragen wird und quasi so eine Günstigmarke oder so eine Billigmarke von O2 ist.
Ja, das ist eher, eigentlich ist es eher ein Projekt, um zu schauen, ob dieses mit der Werbung im Mobile werbefinanziert überhaupt funktionieren kann.
Ja.
Und
ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da irgendjemand auf Links klickt, die dann SMS kommen.
Ja, anscheinend also. Sagen sie auch, wenn du dich irgendwo entsprechend befindest, kriegen sie halt über die Cell Tower raus, und dann kriegst du eine SMS, wenn gerade irgendwie
Werbung.
Schuhe gratis gibt irgendwo, keine Ahnung.
Schuhe gratis.
Ich glaube, es gibt Schuhe nie gratis.
Je nachdem, was für Schuhe. Wenn die Schuhe Zeitung sind, dann wahrscheinlich schon.
Richtig.
Dann vielleicht.
Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, das so.
Du kannst es auf jeden Fall machen. Und ich habe ich habe 2 SIM-Karten, wie gesagt, und eine jetzt gerade im Telefon drin, und das tut relativ cool. Und ist also halt
O2-Netz.
Genau, also ich bin schon super, super oft auf GPS runtergefallen. Aber man gewöhnt sich irgendwann dran, dass es halt einfach scheiße ist.
Ja, also man kann da auch irgendwie 500 Megabyte für 3 € oder so dann dazu buchen, aber es ist halt wie gesagt, ist Prepaid und du kannst es halt irgendwie mal deiner Mutter geben. Du brauchst dir keine Sorgen machen, dass die dann irgendwann in die Kostenfalle tappt oder sonst was.
Das ist halt das Coole.
Und du musst halt nicht mal Geld auf der Karte drauf haben, sondern du hast halt einfach die 100 Megabyte im Monat frei. Und das ist ganz nett.
Jo. Klingt dufte.
Super gut. Wir sind einfach schon viel zu lange.
Richtig, dann ganz, ganz, ganz schnell. Stuttgart Waste Parser, Flydie.
Genau.
Das ist schon zu lang. Fass zusammen.
Das Ding ist, ich bin.
Nee, das ist einfach, das fängt schon nicht gut an.
Ja, wenn du mich nicht ständig unterbrechen
würdest, dann wärst du trotzdem langsam.
Keine Geschichte.
Erzähl einfach keine Geschichte, sondern erzähl, was es ist.
Ja, dazu muss ich erklären, warum man das braucht.
Nein, doch. Musst du nicht.
Nee, echt nicht.
Das ist der Stuttgart Müllparser, der okay, irgendwie der fucking iCarl aus irgendwelchen Dingen tut.
Ja, genau, der Stuttgart Waste Parser, das ist ein kleines Ruby-Projekt, so eine Command-Line-Applikation, der sagst du, wo du, da sagst du deine Postleitzahl und deine Straße, in der du wohnst, und der wirft einem dann eine iCarl-Datei an den spezifizierten Ort raus,
schön.
Wo die Termine fürs nächste Jahr für die gelben Säcke drin sind. Ich weiß nicht, ob das Leute außerhalb von Baden-Württemberg kennen. Bei uns gibt's hier so die Geschichte, dass man halt so
Geschichte.
Geschichte schon wieder. Geschichte
das,
hier.
Dass man Verpackungsmaterial in gelben Säcken sammeln muss, die also alle zwei Wochen abgeholt werden. Und das ist da, wo ich gerade wohne, sehr unregelmäßig. Darum ist es ganz gut, wenn man das im Kalender eingetragen hat.
Schön.
Genau. Und
weiter.
Okay, ja. Marcin, der Sinatra, stellt's auf Heroku. Gut. Genau. Reader 2 ist draußen. Jetzt für iPad und iPhone und überhaupt. Und dann kannst du Reader benutzen. Und
kann der jetzt wieder irgendwas?
Alles. Feedbin, Feedwrangler, Fever.
Aber musst du den jetzt neu kaufen?
Die Zweier-Version, ja. Das also heißt, die Einzel ging ja auch noch, aber die nur auf dem iPhone. Und die ist jetzt so universell und kann beides. Und ist mir auch das egal.
Heißt, okay, ist geil.
Ich schaue so oft.
Die Hurne.
Genau, das nächste, der Borowitz Report, ist für New Yorker so eine Sache, so ein bisschen Richtung wie The Onion. Und so, wer ein bisschen US-Politik lustig findet, kann da immer mal lesen. Und das ist ein lustiger Artikel. Bam.
So gut.
Lux Re-Encryption.
Genau, ich habe es nicht für möglich gehalten, aber... Lux mit irgendwie einer aktuellen Version kannst du Crypt Setup Re-Encrypt machen und dann kannst du alle Krypto-Dinge neu tun. Zum Beispiel, du hast irgendwie davor einen scheiß Krypto-Algorithmus genommen, so fucking MD5 mit, was weiß ich, mit irgendwas anderem alten, DS, Single DS zum Beispiel.
Richtig.
Und dann sagst du, okay, ich will das neu, und dann mach das einfach. Bam! Gewinn. Sehr viel Gewinn.
More GitHub and GitHub Secrets.
GitHub Secrets.
Ist ein netter Vortrag von Zach, wie heißt er denn? Ich finde den Link nicht mehr. Ah, Hilfe. Ist ein netter von Zach Holman, einer der frühen Mitarbeiter
von GitHub. Man muss sich einloggen, das ist aber unpraktisch.
Dann habe ich den falschen Link verlinkt. Ich korrigiere das gleich mal.
Schön. Dann machen wir einfach direkt weiter in der Zeit, wo du es korrigierst. Ja.
Genau.
Elasticsearch Backups.
Genau, ES-Client. Ich habe irgendwie neulich mal gedacht, ich brauche irgendwie Backups, und dann gibt es immer so diese Scroll-API, und da musst du immer so selber viel machen, nur mit Curl und was weiß ich. Und da hat irgendjemand einfach mit Python das Richtige gemacht. Da kannst du dann sagen ES-Dump, und dann sagst du --gzip, und dann sagst du einfach folgenden Indexnamen in die Datei, und dann macht er das. Und er speichert ihn als JSON. Bedeutet, du kannst dann auch einfach über zcut übrigens auch total gut, macht cut nur für gzip, also gzip-Zeug. Kannst du es wieder rausholen, und gerade wenn du zum Beispiel viele, viele Daten hast und dir einfach mal einen Dump runterladen willst, dann wird der Dump mit gzip schön klein, und du kannst dann lokal experimentieren, indem du einfach zcut in dein Programm pipest, das dann die Daten nachher wieder verarbeitet. Kommt gut. ES-Client gefällt mir.
Sehr schön.
Bam.
Genau, von mir noch ein Link, und zwar der iPad-Klopapierhalter, was ich gedacht habe, das ist eine coole Sache, weil so praktisch. Du hast quasi das Problem, so du willst quasi auf Klo sitzen, das iPad benutzen, aber du hast ja bloß eine Hand frei, weil du mit der anderen Hand das Klopapier in der Hand halten musst.
Ja,
oder es hängt da jetzt erstmal, und dann nimmst du es.
Normal.
Und machst dir deinen Arsch sauber, aber auf der anderen Hand kannst du dein fucking iPad benutzen. Gewinn.
Gewinn. Amazon kaufen.
Total. Git Strip Space und Git Apply Whitespace gleich fix sind zwei Tools, mit denen du Whitespace Fails in Git fixen kannst.
Genau.
Wer sich für den Rest interessiert, der kann diesen Git und GitHub Secrets Vortrag von Zach Holman angucken. Da ist es auch erklärt.
Kommt gut. Yep. Kommt gut.
Genau, dann habe ich noch High Performance Ruby. Das ist ein Vortrag von Hedius, von Charles Nutter, der einer der Hauptmaintainer von JRuby ist, was man so ein bisschen, wo man aufpassen muss, wenn man denn irgendwie schnellen Ruby-Code schreiben will. Und Immutable Ruby, da geht es ja um Immutable und Persistent Data Structures in Ruby und was man für Vorteile deswegen hat, gerade in so Sachen wie Multithreading und so.
Hart gut.
Kann man sich alles angucken, sind beides Videos von irgendeiner Ruby Australia Konferenz, ich weiß gar nicht.
Super. Wie praktisch.
Also von Australiern.
Das Beste zum Schluss, Felix?
Das Beste zum Schluss und zwar Bears doing human things.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel gerade, es ist ein Subreddit und da schaue ich mir gerade eine Bären-Konga-Gift-Datei an, wo sie hintereinander Konga tanzen.
Ja, oder ja. Eine oder ein Bär, wie er einfach am Strand sitzt oder und
Bären die Rutsche rutschen.
Oder angelt halt einfach zu. Ja. Und das macht total viel Sinn.
Oder Bären die ja. So machen. Total gut.
Bären, die so machen, wie man es jetzt gerade nicht sehen kann. Schön mag.
Auf jeden Fall Bären, die so
machen. Aber das ist besser.
Die so machen. Finde ich gut.
Das ist auch ein guter Titel, glaube ich.
Bären, die so machen.
Bären, die nee, ich, so
ich,
machen.
Wenn ich denen sagen würde, wie die machen, das wäre ja total langweilig. Mhm. Weil,
dann würde ja jeder wissen, was
die machen. Aber so kann sich jeder ausdenken, wie die Bären machen. Und das ist doch eigentlich am schönsten. Okay, wir könnten jetzt eigentlich auch direkt danach cutten. Dann würden sich die Leute fragen, what the fuck?
Was ist gerade passiert?
Ja, Marc hat einfach, besser wird's nicht und haben wir einfach abgebrochen. Ja.
Ja.
Egal, und wenn nicht, dann auch egal. Ich würde einfach sagen, wir sagen jetzt tschüss. Und irgendwas mit Herzgeräte und Öffnungen, glaube ich. Nee?
Furchtbar.
Ich weiß nicht, was Ingo immer sagt. Ist auch
habt
egal.
Spaß.
Herzgeräte und Öffnung.
Habt Spaß am Gerät und fallt nicht auf die Schnauze. Und wir sehen uns nächste Woche vielleicht wieder. Schauen wir mal.
Ja.
Ciao.
Tschö.
Ciao.